Comebacks, Entlassungen und ganz viel Business as usual. Padlock beleuchtet die Weeklies und die aktuellen Entwicklungen bei WWE nach WrestleMania. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Raw Cross SmackDown. Ja, und damit willkommen hier bei Raw Cross SmackDown. Wir lassen noch einmal die Weeklies von WWE nach WrestleMania Revue passieren. Und ich sag mal so, es ist einiges passiert, aber da werden wir heute schon drüber plaudern. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Mania-Wochenende ist vorbei. Und Kai, du hast hier munter Dienst geschoben. Ich habe schon auf dem Discord geschrieben, wie du dir hier den Ast podcastet hast, auch mit Chris und David zusammen. Natürlich habt ihr hier wacker die Stellung gehalten, während ich gearbeitet habe. Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, wie geht's dir nach der wirklich WrestleMania-reichen, Wrestling-reichen Woche?
Es war irgendwie, um es jetzt mal ganz pathetisch zu sagen, es war schon irgendwie komisch emotional, wenn ich ehrlich bin. Also, weil ich habe es ja auch in den Reviews angesprochen. Ich habe gemerkt, dass mir dieses Live-Wrestling, egal wie stark ich es ausgeblendet habe, unfassbar gefehlt hat. Also das war richtig toll, das wieder mal zu sehen. Wie gesagt, Corona, Masken tragen, ja, nein, blenden wir mal ein bisschen aus, ne? Das war echt geil, das wieder zu sehen, Fans zu hören, irgendwie Reaktion, tolle Matches auch und generell dieser Wrestling Overload mit NXT Tag 1, NXT Tag 2, dann WrestleMania, dann nochmal SmackDown reingucken. Und irgendwie zu allem podcasten, zu allem irgendwie drüber reden, mit Hörern auf dem Discord austauschen, was ich wirklich unfassbar geil fand. Das hat so viel Spaß gemacht, dann immer irgendwie um 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts oder sowas. Und es waren immer so, weiß ich nicht, 20 plus Leute aktiv. Aber ganz ehrlich, auch wenn wir immer sagen, ich bin ja noch so jung und frisch, ich habe gemerkt, das schlaucht schon ganz schön. Also ich hatte ja den Montag noch Urlaub, um dann auch Mania natürlich live zu gucken nachts. Und ich habe so bis Mittwoch gebraucht, bis ich wieder komplett on track war. Also das war schon hart, aber es war irgendwie auch eine geile Woche.
Ja, es war der komplette Wrestling-Overload, muss man sagen. Aber auch da an der Stelle natürlich noch mal ein großes Kompliment an euch alle da draußen. Also ihr habt ja unsere Inhalte fleißig konsumiert und ich glaube, ihr hattet auch Spaß dabei. Und ja, WrestleMania, tolle Show. Ich glaube, wir haben auch mit unserer Berichterstattung, wir haben ja wirklich da jeden Tag quasi was rausgehauen. Da haben wir, glaube ich, auch für uns erstmal nochmal so einen kleinen neuen Standard gesetzt, auch dass wir die Podcasts schön ausgiebig gehalten haben, egal ob es jetzt die Review zu NXT ist oder zu den anderen Events. Da, ich habe nicht zusammengerechnet, wie viele Stunden an Content wir jetzt über die vergangenen 2 Wochen rausgehauen haben, aber da war wirklich täglich irgendwas, was ihr euch anschauen oder anhören konntet auf dem einen oder anderen Kanal. Und da sage ich an der Stelle auch schon mal Dankeschön an alle, die da unseren Stuff wirklich konsumiert und auch genossen haben. Und ich hoffe, ihr hattet da eine gute Zeit mit uns. Und an der Stelle natürlich dann auch hier noch mal ein paar Grüße, die rausgehen an einige liebe Menschen, die gleich bei uns auch eine Jahresmitgliedschaft bei Patreon bzw. auch Steady dagelassen haben. Das wäre zum einen der Thoralf. Schönen Dank dafür. Der Steffen hat aufgerüstet im Zuge der WrestleMania-Berichterstattung. Also vielen Dank auch für das Honorieren unserer Bemühungen. Und dann noch der Andreas, der auch ebenfalls eine Jahresmitgliedschaft sich besorgt hat. Also ihr könnt jetzt 12 Monate hier unseren Stuff genießen und unseren Content euch anhören und anschauen. Also vielen Dank für den Support. Und dazu noch ein ganz, 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 ganz dickes Dankeschön an den Falk, der uns nämlich einfach per PayPal ein Trinkgeld, ein gar nicht mal so kleines Trinkgeld hat zukommen lassen. Vielen Dank dafür, dass du hier unsere Arbeit so wertschätzt und dass diesen Weg dann auch noch gehst. Dankeschön dafür. Und an alle anderen da draußen natürlich auch. Schaut gerne bei uns bei Patreon und bei Steady vorbei, damit wir auch diese Art von Content weiter so aufrechterhalten können. Wie gesagt, es ist eine Menge Arbeit, die da drin steckt, eine Menge Herzblut auch. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut da gerne bei Patreon oder bei Steady vorbei. Vielen Dank. Und jetzt, diese Ausgabe ist eigentlich so ein bisschen der Abschluss irgendwie. Wir haben ja traditionell nach WrestleMania machen wir ja diesen Rückblick auf die Weeklies. Was ist nach WrestleMania passiert bei Raw und bei SmackDown? Für alle anderen Inhalte gerne in das Magazin natürlich dann noch reinhören. Und eigentlich ist das ja dann so ein bisschen die beste Weekly-Woche des Jahres, weil irgendwie passiert halt immer irgendwas und es gibt Neuerungen, aber dieses Jahr, ich weiß nicht, Kai, wie war das bei dir?
Ja, es war ja auch letztes Jahr schon ein bisschen so, ne, dass wir gesagt haben, ja, WrestleMania fällt weg, ganz, ganz doof, aber gerade hier, es war auch Streitpunkt in vielen Jahren Headlock, Thema Beachball Mania und sowas alles. ich bin auch immer großer Fan der Raw After Mania Crowd, die da irgendwie freidrehen, sagen, ey, ich bin jetzt aus, keine Ahnung, Pussemuckel hier nach Mania geflogen, jetzt will ich auch Spaß haben. Das hatten wir letztes Jahr schon nicht. Und dieses Mal war es insofern noch mal krasser, dass du dann gemerkt hast, okay, Mania mit Fans, geil, endlich wieder nach einem Jahr Live-Reactions. Und dann wieder, ab morgen heißt es Thunderdome. Das ist halt auch krass. Und man hat vielleicht so trotzdem ein bisschen gehofft, kriegen wir so irgendwie diesen Raw-After-Mania-Vibe? Gibt's Überraschungen, Debüts, Comebacks, keine Ahnung. Und es gab so ein paar Sachen natürlich. Die größten Sachen haben sich da vielleicht aber sogar noch im Commentary-Team getan. Aber, um es mal so ganz grob vorwegzunehmen, es war wieder sehr stark, wir gehen einfach in das Programm, was wir vor Mania gemacht haben. Also das war so ein bisschen enttäuschend nach dieser extremen Hype-Woche.
Ja, das ist absolut richtig. Und wir werden auch natürlich jetzt in dieser Ausgabe von Raw Cross SmackDown ein bisschen einen anderen Weg gehen, weil wir haben ja nicht nur Raw und SmackDown, wir haben auch noch sehr negative Schlagzeilen natürlich von WWE bekommen, nämlich die Entlassungswelle, die einmal mehr hier losgetreten worden ist. Wir werden das chronologisch aufbereiten. Also wir gehen so ein bisschen die Woche durch. Wir fangen an mit Raw, dann kommt ja am 15. April, gab's ja die Entlassungswelle, 15. 16. April. Und da werden wir dann drüber sprechen. Und dann zum Abschluss machen wir dann noch SmackDown, ganz aktuell, und fassen dann die ganzen Krempel hier noch zusammen. Dann habt ihr wirklich so ein schönes Roundup von alledem, was ihr wissen müsst. Und ja, Kai hat's gerade schon angesprochen. Fangen wir doch am besten da gleich bei Raw an. Und bei Raw gab's ja gleich mehrere, ich sag's mal, organisatorische und akustische Entwicklungen. Zum einen, der Thunderdome ist ja umgezogen. Er ist jetzt im Youngling Center bei der Universität in Tampa. Bisschen kleiner, ein bisschen anderes Bühnenbild. Ich muss aber sagen, dass das ganze Drumherum, gerade der Entrance, der gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also da ist ein bisschen mehr Leben drin und auch so das ganze Drumherum. Finde ich, da hat man zwar eine etwas kompaktere Variante irgendwie gehabt, aber so die Präsentation im Thunderdome, auch wieder da ohne Zuschauer natürlich, die hat mir trotzdem ganz gut gefallen.
Ich finde, gerade der Entrance, also die Bühne, sieht ein bisschen nach Hausshow aus, wenn ich ehrlich bin.
Echt? Ich finde das ganz geil mit den ganzen Screens da oben drumherum.
Ja, an sich schon, aber es ist halt so ganz, ganz klein, weißt du, so irgendwo ja, halt da reingepackt. Und das erinnert mich irgendwie so an die ein oder andere deutsche Hausshow, wo ich mal war. Find's aber auch jetzt nicht schlimm oder sowas. Also, man gibt ja auch Leute, die haben geschrieben, oh, das nimmt so dieses Big-Time-Feeling weg. Also, jetzt die Frage, welches Big-Time-Feeling, was hatte ich jetzt vorher auch nicht so stark? Letztendlich finde ich es weder gut noch schlecht. Ist einfach ein anderer Aufbau.
Genau. Ja, und wir haben auch ein neues Team am Kommentar, wenn man sich die englische Originalfassung bei The Zone zum Beispiel anschaut. Da sind jetzt zusammengekommen Corey Graves, Byron Saxton und neu im Team Adnan Virk, der unter anderem Baseball-Kommentator gewesen ist. Wie hat er dir gefallen hier in seinem ersten großen Einsatz?
Ich fand's okay, mehr nicht. Ich muss mich an die Stimme gewöhnen. Ich muss mich an ihn generell erstmal gewöhnen. Ich mag's auch nicht, dass man die Commentary-Teams so häufig durchwechselt. Also ich glaube, das ist somit die einzige Sache, die noch häufiger wechselt als ein Schalke-Trainer, sind die Commentary-Teams bei Raw und SmackDown. Aber, also dadurch, dass er halt auch vielleicht so ein bisschen erfahren ist, beziehungsweise Profi ist im Kommentieren, ne? Weil du ja auch gesagt hast, er hat ja schon vorher Baseball gemacht zum Beispiel. Von den zwei neuen Kommentatoren diese Woche hat er mir auf jeden Fall besser gefallen.
Ja, da bin ich sofort bei dir, weil bei SmackDown ist ja Pat McAfee.
Da können wir eigentlich auch direkt zusammen machen, oder?
Ja, können wir auch direkt zusammen machen. Der hat mir zum Beispiel auch nicht so wirklich gut gefallen, weil ich ganz oft, also er nimmt natürlich sehr krass diese Fanrolle irgendwo ein und das stört mich tatsächlich ein bisschen. Ich will nicht unbedingt einen Fan da am Kommentar haben, sondern ich möchte jemanden haben, der mir das erklärt und der mir eine andere Perspektive liefert. Die Fanperspektive, die habe ich schon zu Genüge irgendwo und ich muss nicht jemanden sagen hören, der meint, oh, krass, jetzt sehe ich zum ersten Mal den 619 live oder sonst irgendwas. Das hat mich schon ein bisschen gestört und dann auch dieses Nachfragen nach Move-Bezeichnungen bei Michael Cole. Ich glaube, Michael Cole ist der Letzte, den man nach Move-Bezeichnung fragen sollte.
Ja, also gerade dieses Fan-Kommentieren, es gibt ja einmal, wo du so merkst, okay, da ist jemand Fan wie so ein Mauro Ronaldo, den ich auch übrigens phasenweise anstrengend fand. Ja. Aber das ist irgendwie so Fan mit unfassbar großem Hintergrundwissen. Und Pat McAfee hat für mich ey, bei NXT, cooler Typ, ich mochte die Fehde mit Cole, ich mochte seinen Charakter, wie er es dargestellt hat, aber der hat für mich gar keinen Mehrwert. Der bringt mir nicht mehr. Und es ist mir, normalerweise blende ich die Kommentatoren irgendwie immer so leicht aus. Außer ich achte da wirklich drauf. Aber es ist mir bei SmackDown ganz krass aufgefallen, dass Michael Cole und McAfee absolut keine Chemie haben. Also 0,0. Das finde ich ganz krass.
Ja, ich fand es auch schwierig und ich fand es auch anstrengend. Ich hoffe, dass die beiden sich da einfach jetzt über die nächsten Wochen so ein bisschen eingrooven. Also
außerdem, Pat McAfee hat, ja. Ich verstehe den ganz schlecht, ne? Also ich sag mal, und ich bin jetzt nicht irgendwie der Schlechteste in irgendwas Englisch verstehen oder sowas, ne? Aber ich verstehe ganz oft nicht, was der sagt.
Auch da, also ich gehe davon aus, dass er auch da Feedback bekommen wird und dass man sich da noch ein bisschen reinfuchsen wird. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber jetzt diese Woche auf jeden Fall geht hier der Kommentatorenpreis auf jeden Fall an Adnan Virk. Der macht das, ich finde, ganz ordentlich. Also mir hat er ganz gut gefallen. Er ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen, sondern ich finde, er hat sich einfach ganz gut hier in das Produkt mit eingebracht. Und das hat dann schon funktioniert. Übrigens, Mauro Ranallo kannst du demnächst noch mal bei Impact hören.
Der, das stimmt.
Bei Rebellion, dann kommentiert er den Main-Event zwischen Rich Swann und Kenny Omega, Title versus Title. Also, der ist auch nicht ganz weg vom Fenster. Aber kommen wir hier zur Episode von Raw. Und die beginnt mit dem alten, neuen Champion, mit Bobby Lashley, der hier den Entrance macht. MVP ist mit dabei. Und sein Gegner ist der ehemalige US-Champion Riddle, der natürlich dann hier auch mit dem Scooter zum Ring kommt. Und nachdem Riddle erst bei WrestleMania ordentlich eins auf die Nase bekommen hat, beziehungsweise auf die Lippe, auch hier eine ordentliche Abreibung, so würde ich es mal sagen. Also Bobby Lashley verhaut ihn nach Strich und Faden und eigentlich war dieses Match nur dafür da, damit Bobby Lashley als Champion noch dominanter dasteht als ohnehin schon. Wie hat dir das Match gefallen? Was sagst du zu der Entwicklung?
Wir haben uns ja auch in der Preview oder auch in der Review dann so ein bisschen gewünscht, dass wir jetzt einen anderen Matt Riddle bekommen. Ich dachte manchmal in der Promo, vielleicht gibt es jetzt einen anderen Riddle, dann habe ich irgendwie gemerkt, nicht so wirklich. Es ist doch wieder nur dieser typische Riddle. Habe jetzt auch nicht verstanden, warum er jetzt um den WWE-Titel kämpfen möchte, was ja auch Bobby Lashley nicht verstanden hat. Wo er meinte, ja, du hast doch gegen Sheamus verloren, so, ich kämpfe nur gegen die Besten der Besten, so, was willst du von mir? Dann ging es natürlich darum, gut, Matt Riddle schafft es dann irgendwie ihn zu provozieren. Ja, war dazu
war ja auch ein Non-Title-Match übrigens,
muss man ja, klar, sagen. Ja, klar, genau, Non-Title-Match. Aber halt, weil er Riddle gesagt hat, hier komm, ich will dich haben, ich will gegen den Champion kämpfen, ja. Deswegen, das meinte ich. War dazu da, um Lashley irgendwie nochmal stark aussehen zu lassen, aber den wirklichen Sinn dahinter habe ich jetzt nicht so ganz gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Warum man jetzt hier Riddle quasi nochmal opfert, um Lashley noch mal dominanter aussehen zu lassen. Da hätte auch ein Squash-Gegner für mich irgendwo gereicht, den er dann in kürzerer Zeit wegbügelt. Riddle hat ja hier durchaus hier und da auch mal ein bisschen Widerstand leisten können, aber da war nicht so viel dabei. Sind wir ehrlich, das war ein 10-Minuten-Squash, wenn man so ausdrücken möchte, aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass Lashley hier trotz der Schlussphase, wo es ja dann auch den Floating Bro geben soll und wo er durchaus dann ja auch Aktionen ins Ziel gebracht hat, ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass das hier in irgendeiner Richtung pro Riddle sein sollte, sondern das war einfach nur, wir zeigen Bobby Lashley, der ist stark, der ist mächtig, der ist allmächtig und der hat dann hier das Match auch sehr stark besiegt. Und ich frage mich, ob man da nicht jemand anders treffen können, weil im Endeffekt verliert Riddle erst gegen Sheamus und das ja auch klar und deutlich. Jetzt verliert er hier gegen Lashley. Wir wissen, dass Siege und Niederlagen bei WWE jetzt nicht unbedingt immer so die große Bedeutung Sachen Langfristigkeit haben, aber das war schon eine harte Nummer. Auf jeden Fall hier, Lashley gewinnt ganz klar und positioniert sich damit einfach als dominanter Champion. Ich glaube, damit können wir das Thema hier auch abschließen. Oder möchtest du noch was dazu sagen?
Nee.
Jo, weiter ging's mit Rhea Ripley. Erstmal noch so ein kleines Video natürlich zu dem Titelgewinn von ihr bei WrestleMania. Dann gab's noch mal ein weiteres Interview hier mit Kevin Patrick oder Mike, je nachdem, wer ihn gerade anspricht. Wie gefällt dir Rhea Ripley hier im Interview und wie gefällt sie dir vor allem auch jetzt als Champion?
Ich mag erstmal, wie sie sich darstellt. Zeigt halt diese Härte, die wir ja auch irgendwie von ihr sehen wollen. Das war ja auch das, was ich meinte, dass sie für mich trotzdem weiterhin immer so ein bisschen mehr in Richtung Heel geht, so wie sie sich auch darstellt. Also ist jetzt nicht, oh, das ist alles so schön und toll oder sowas, sondern die bringt ja auch diese Härte, diese Brutalität mit. Ich hoffe, dass man weiter in diese Richtung geht, weil sie damit natürlich nochmal viel, viel krasser aus dieser Women's Division raussticht.
Ja. Sie ist da auch jemand, die da auf jeden Fall heraussticht. Das sehe ich jetzt schon so. Und auch hier, mir tut Asuka fast wieder ein bisschen leid. Irgendwie ist sie ja da so ein bisschen, sie ist immer das dritte Rad am Wagen, habe ich so das Gefühl. Das setze ich jetzt hier eigentlich auch so ein bisschen fort. Das heißt, das fünfte Rad am Wagen, oder?
Ja, genau, weil Wägen haben keine zwei Räder normalerweise.
Sie ist das dritte Rad am Fahrrad, genau. Vielleicht. Ja, und dann im Anschluss an dieses Interview, wo sie ja übrigens auch die Brutal New Order irgendwie für die Women's Division hier proklamiert hat, also auch das schon mal
Neuer Hall of Pain.
So ungefähr. Aber im Anschluss gab es ja dann wirklich auch die erste Überraschung und die Viking Raiders sind wieder zurück. Ivar war ja schwer verletzt, Nackenverletzung, OP und so weiter und so fort.
Let's call it Überraschung.
Ja, das call it Überraschung, das stimmt. Eric ist inzwischen mit Sarah Logan ja ist ja Papa geworden, die sind Eltern geworden und haben sich deswegen ja auch eine kleine Auszeit hier gegönnt. Also er, sie ist ja eh nicht mehr bei WWE. Und die Viking Raiders sind zurück und treffen auf das einstige Hurt Business, also Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Erstmal, wie war es für dich, da die Raiders hier wiederzusehen?
Immer wenn ich die Viking Raiders sehe, denke ich mir, also auch in diesem Match wieder, wenn ich so diese Move-Abfolgen sehe, denke ich mir, yo, das ist eigentlich ein geiles Tag-Team. Die machen Bock, damit kann man noch irgendwas anfangen. Aber dann war es das auch irgendwie und ist jede Woche das Gleiche, weil da nichts passiert. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich sag mal, dadurch, dass jetzt auch teilweise die Viking Raiders beide oder auch nur einer, eigentlich nur einer, weil der andere ja verletzt war, zeitweise mit den 24-7-Title hinterherrennen, sorgt es jetzt nicht dazu irgendwie dafür, dass ich die noch ernster nehme. Also, das ist ein bisschen das Problem dabei. Ich finde trotzdem, eher wenn ich die sehe, die sind irgendwie talentiert, die machen Bock, die haben auch coole Aktionen, zum Beispiel, Big Man macht einen Radschlag, krass.
Ja.
Generell diese Knie, ich glaube, von Eric ist es. Das ist halt irgendwie geil, aber da passiert nicht mehr.
Ich glaube, die Viking Raiders sind Sinnbild für die Probleme, die WWE mit Tag Team Wrestling hat. Man möchte da ja ganz offensichtlich nicht so drauf setzen, was das angeht. Und dadurch hat man auch im WWE-Bezug keine wirklichen großen Erinnerungen an die Viking Raiders zum Beispiel. Ich habe auch überlegt, so, was ist denn meine Assoziation bei WWE mit den Viking Raiders? Ich meine, klar, ich kannte die schon von vorher als War Machine noch und habe große Matches abgeliefert, aber jetzt habe ich überlegt, was sind denn deine Erinnerungen? Und dann ist mir das Einzige, was mir eingefallen ist, ist dieses Ding mit den Ninjas.
Ja, da muss ich auch dran denken.
Und das ist eigentlich schade, weil das ist ein absolut geiles Tag-Team. Die können wirklich so richtige, im Englischen sag mal so schön, Smash-Mouth-Matches abliefern. Und das sieht man ja hier auch. Das Match war ja auch nicht schlecht. Sondern das war einfach auch da, um hier die Raiders wieder zurückzubringen und wieder zu zeigen, hey, was können die? Und vor allem auch zu sehen, dass ein Ivar wieder fit ist, der ja hier einmal seine ganzen Aktionen abgefeuert hat, vom Rad bis hin zu dem Crossbody und so weiter und so fort. War schon cool. Das ist so als Präsentation, gerade für so ein Raw nach Mania, ist das vollkommen in Ordnung. Aber letztlich hast du keinerlei hundertprozentigen emotionalen Bezug. Wenn ich jetzt die nicht von vorher kennen würde, würde ich mir denken, ja, cool, da sind die wieder da, die da lustige Sachen mit den Street Profits gemacht haben. Schade. Und auf der anderen Seite tun mir auch Cedric Alexander und Shelton Benjamin leid, erst aus dem Hurt-Business raus und jetzt sind sie hier so ein bisschen Prügelknaben für die Comeback-Kids irgendwie und für diese, ja, neu zusammen, also nicht neu zusammengeführte Kombination, aber für eben für diesen Wiederauftritt der Raiders irgendwie. Also sie sind doch jetzt ganz unten eigentlich angelangt, oder?
Da müssen wir gleich noch mal ganz am Ende drüber reden. was das eigentlich soll. Ich heb's mir auf, aber ich komme noch mal drauf zurück.
Okay, wir machen einen Knoten in unser Taschentuch oder so und sprechen dann nachher noch mal drüber. Also hier, das Match an sich war vollkommen okay. Und die Viking Raiders sind zurück, beide fit und gesund. Vor allem Ivar offensichtlich ohne irgendwelche Einschränkungen und so. Alles gut, bin ich komplett dabei. Das kann man auch gerade bei einem Raw After Mania so machen. Natürlich fehlt hier der große Pop, aber man hat bei den beiden schon gesehen, dass sie sich gefreut haben, wieder zusammen im Ring zu stehen.
Gerade absolut.
Bei der Abschlussfeier dann. Weiter ging es mit einem kurzen Interviewsegment von Asuka, die sinngemäß gesagt hat, sie will wieder Champion werden. Alles andere ist Asuka-Promo, wie es nun mal so ist. Und dann geht's wieder zurück zum Ring und dann kommt Charlotte Flair zurück und präsentiert sich hier als Cocky Heel, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und sie sagt auch, was ich sehr cool fand als Catchphrase, dass sie gesagt hat, sie ist, sie nimmt keine Opportunities, also sie nimmt keine Gelegenheiten oder Chancen, sondern sie ist eine Gelegenheit oder Chance für die anderen. Und erklärt dann nochmal so ein bisschen ihre Charakterentwicklung über die vergangenen Monate und hat dann nochmal versucht, das ein bisschen aufzugreifen. Wie hat dir hier diese, ja, Kampfansage, sage ich es einfach mal, von Charlotte Flair gefallen?
Ich muss wieder meine klassische Heel-Frage stellen. Geht mir Charlotte auf den Sack, weil sie ein guter Heel ist? Oder geht mir Charlotte unfassbar auf den Sack, weil es Charlotte ist? Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Weil, wenn es das Erstere nicht ist, dann ist es schlecht. Weil ich kann objektiv sagen, yo, war eine gute Promo. Irgendwie auch coole Sachen, gerade mit diesem Karma is a bitch and I am that bitch. So, ja, okay, cooler Spruch. Aber ich bin einfach angenervt, Charlotte zu sehen. Und ich weiß auch, wenn ich in den Discord gucke, das geht nicht nur mir so.
Ja.
Und deswegen, bitte beantworte mir meine Frage, die ich eingangs gestellt habe.
Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich fand die Promo in sich auch sehr gut. Ich fand sie ein bisschen zu lang. Also, die war dann irgendwann, ist sie so ein bisschen zerfasert. Also, und dann war es
jetzt. Hör auf jetzt.
Ja, nee, es war halt nicht 100% on point. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und dadurch hatte ich im Verlauf der Promo auch irgendwann diesen Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, wir haben da einen Punkt verstanden und jetzt setz hier auch den Punkt und dann weiter im Programm und dann lass dem Taten folgen. In sich war das, was sie gesagt hat, das hat schon Sinn gemacht. Das war eine starke Promo. Aber ich weiß auch genau, was du meinst, weil natürlich hat sie da auch mit sehr vielen von diesen Kritikpunkten, die immer gegen sie aufgeführt sind, hat sie ja mitgespielt. Und ich kann auch verstehen, weshalb einem diese Promo auf den Keks gehen kann. Weil sie war zu lang, sie war dann auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu selbstreferenziell hier und da. Hatte ich auch so meine Probleme mit. Aber bei mir ist dieser Punkt noch nicht erreicht, dass ich sage, die geht mir auf den Keks. Weil ich finde, dass eine Charlotte Flair im Ring einfach so stark ist und so stark
absolut, abliefert. Absolut, absolut.
Die Matches und die Geschichten erzählt. Da gibt's nicht so viele von weltweit, die das so gut können wie sie. Und das wiegt für mich tatsächlich schwerer als. Natürlich ist sie omnipräsent und natürlich ist sie immer irgendwo im Main Event. Aber dann muss man auch sagen, andererseits sind auch viele andere Damen, die eben nicht das mitbringen, was sie da eben hat. Zum Beispiel die Bianca Belair sehe ich da zum Beispiel doch sehr weit weg von dem, was sie hat.
Das stimmt. Nur letztendlich ist es, also vielleicht ist auch das Problem, was wir auch in einem Podcast besprochen haben, den wir zusammen mit David gemacht haben. Eine Charlotte hat sich jetzt in den letzten 3 Jahren auch nicht wirklich entwickelt. Dann ist sie mal gut, dann ist sie wieder, oh, hier, ich bin die Queen und das und das. Also, es ist halt auch nichts anderes, ne?
Ja.
Es ist immer die gleiche Leier.
Ja, das ist ein grundsätzliches Problem bei sehr vielen Charakteren bei WWE. Das haben wir auch schon diverse Male angesprochen. Aber natürlich, klar. Also, sie ist ja da, sie hat ja auch gesagt, sie ist nicht mehr die Nette irgendwie. Ich fand eh diese, als Face funktioniert sie ohnehin nicht. Dafür ist sie körperlich sowieso nicht. Viel zu dominant und auch das auch ein Ric Flair war als Babyface gerade in der späteren Zeit ein bisschen schwierig. Der hat immer als Heel einen Tacken besser noch funktioniert, wobei er natürlich auch als Heel gut funktionieren konnte. Das will ich ja auch nicht irgendwie wegwischen oder so. Trotzdem, sie funktioniert als Heel eindeutig besser. Und klar, weil ihre Charakterentwicklung war furchtbar. Also sie ist halt auch hin und her gesprungen bis zum geht nicht mehr. Und auch dieses Queen-Gimmick auch ein bisschen schwierig. Aber hier, das fand ich gut. Vor allem hat sie sofort damit klargemacht, ich bin keine von den Guten mehr, sondern ich bin eine von den Bösen und ich will den Titel zurückhaben. Ganz einfach. Und das finde ich dann schon in Ordnung. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Match. Und das war das Match um die Raw Women's Championship. Es ist ein WrestleMania Rematch zwischen der neuen Raw Women's Championess Rhea Ripley und Asuka. Und auch hier, das war ein recht langes Match mit 12 Minuten. Es war ein recht ordentliches Match. Ende kam dann, als am Ende ja Charlotte Flair hier eingegriffen hat. Asuka und Rhea Ripley haben sich nach draußen gebrawlt. Es gab unter anderem den DDT von Asuka auf das Apron gegen Rhea Ripley. Und beide lagen dann eben auf dem Boden. Und dann kam Charlotte und hat attackiert. Hat unter anderem in die Treppe geworfen und all solche Geschichten. Und auch nochmal umgenietet, umgetreten. Erstmal, Kai, das Match an sich, wie würdest du das im Vergleich setzen zu dem Match bei WrestleMania?
Boah, eigentlich ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Ich fand, ein paar Sachen sahen in diesem Match sogar ein bisschen besser aus, also irgendwie sauberer.
Ja.
Liegt natürlich auch vielleicht einfach an der Nervosität irgendwie, kann man ja auch nachvollziehen. Was mir hier auch nochmal aufgefallen ist, oder auch generell schon beim Mania-Match, aber hier auch wieder erneut, man hat immer so ein bisschen vergessen, zumindest ging es mir so, dass Asuka schon echt gut ist. So, und das vergisst man immer unter diesem, ja, und dann ist sie dabei in einem dummen Tag-Match und dann ist sie wieder da irgendwo, weiß ich nicht, in einer uninteressanten Fehde und dann verteidigt sie ihren Titel gefühlt 4 Monate gar nicht. Ich mag die Chemie zwischen den beiden. Ich mag die Härte, die beide an den Tag legen. Hat mir wieder gezeigt, Asuka kann auch echt gut catchen. Und das wird ja höchstwahrscheinlich auf ein Triple Threat rauslaufen. Und ich glaube, das ist eine coole Paarung, wo auch jeder irgendwie zeigen kann, warum sie irgendwie eine Berechtigung hat, in dieser Division zu stehen, weil jede dieser Frauen dann auch mit einer Charlotte was Eigenes mitbringt. Und ich freue mich auch, dass Asuka jetzt mal wieder so ein bisschen dieses verdiente Spotlight bekommt, wo wir halt immer sagen, Mann, Asuka, der Charakter, da passiert irgendwie nichts und die hat den Titel und das ist so egal. Und jetzt siehst du, jetzt sehen wir mal wenigstens wieder, ja, aber die ist echt gut im Ring. Und das hat mir das hier auch wieder so ein bisschen gezeigt.
Wir haben gerade Charakterentwicklung angesprochen. Das ist auch das Problem von Asuka. Asuka hat sich zuletzt überhaupt nicht mehr weiterentwickelt, sondern war eben immer nur so ein bisschen Beiwerk. Und mir fehlt aktuell das, was ihre Persönlichkeit greifbar macht. Dass sie gut im Ring ist, absolut geschenkt. Sie ist eine tolle Wrestlerin. Aber ihre Persönlichkeit, das, was sie für uns darstellt, das ist etwas, was nicht ausreichend porträtiert wird. Und dadurch ist der emotionale Bezug nicht da. Es ist immer noch dieselbe Asuka, wie wir vor einiger Zeit gesehen haben. Und irgendwie fehlt da eine Entwicklung drin. Und das ist das, was mich am meisten an Asuka stört. Rhea Ripley macht ihren Job bis hierhin gut, auch als Champion. Du hast richtig gesagt, also nach der Attacke von Charlotte und auch nach der Ansprache von Charlotte hier ging ja auch eindeutig gegen beide die Attacke. Wird das hier auf jeden Fall eine Triple Threat werden? Ich finde dieses Match an sich, das war ein bisschen ambivalent. Ich fand, auf der einen Seite war da ein besserer Fluss drin als bei WrestleMania. Auf der anderen Seite waren aber auch so ein paar etwas holprige Aktionen dabei. Allen voran dieser Electric Chair, wo Rhea Asuka auf die Schultern gehabt und dann nach vorne weggeworfen hat. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber das lassen wir einfach mal dahingestellt. Und das hat und auch der Aufbau dazu war ein bisschen merkwürdig, weil man schon gemerkt hat, dass da so die Balance nicht so 100% gepasst hat. Deswegen kann passieren, aber das wollte ich hier noch an der Stelle erwähnt haben. Aber Triple Threat zwischen den dreien, da habe ich Lust drauf. Und vielleicht oder wahrscheinlich bekommen wir das ja dann bei WrestleMania Backlash. Was sagst du eigentlich dazu, dass wir jetzt WrestleMania Backlash und nicht mehr Backlash haben?
Ja, ist halt ein Name, ne? Das ist so. Also es gibt diese drei, ich würde sagen, es gibt diese drei Pay-Per-Views im Jahr, die immer irgendwie, weiß ich nicht, dann wieder hinten rüberfallen und dann wieder anders genannt werden. Und Backlash ist auch so eins davon.
Du meinst, Backlash ist wie Fastlane?
Ja, genau. Wenn halt sowas irgendwie. Oder dann gibt es nochmal irgendwie hier Over the Limit oder sowas. Und dann gibt es nochmal, dann fällt wieder irgendwie das eine weg. Und dann ist es wieder Great Balls of Fire. So irgendwie dieses, so generell, was so zwischen Mania und SummerSlam stattfindet, ist so gefühlt, außer Money in the Bank, da steht alles immer so auf der Kippe, ob es nächstes Jahr nochmal genau unter dem gleichen Namen stattfinden wird.
Ich finde, WrestleMania Backlash klingt wie so ein Special irgendwo. Das klingt nicht wie ein vollwertiger Pay-Per-View, sondern das klingt irgendwie wie so ein, ja, übrigens, wir haben da noch was nachzureichen irgendwo. Ja, und das finde ich irgendwie für so ein Pay-Per-View ein bisschen zu klein. Irgendwie.
Ja, aber das war halt das, also, aber so wirkt ja auch WrestleMania insofern, dass du gesagt hast, okay, wir werden höchstwahrscheinlich von allen Sachen nochmal ein Rematch bekommen. Also sagen wir, von vielen Sachen nochmal ein Rematch bekommen.
Das stimmt. Und deswegen konnte man ja auch diese Woche so wunderbar aufbauen, wie man es hier getan hat. Man macht nämlich eigentlich komplett so weiter wie bisher.
Ja, und sagen eigentlich alle, die verloren haben, yo, die sind halt nicht da, ne? Was ich aber auch phasenweise mag, muss man auch sagen, um gewisse Sachen zu verkaufen.
Ja, ja, das stimmt. Um Sachen zu verkaufen, das ist okay. Bei anderen Sachen ist es dann wieder ein bisschen merkwürdig. Also hier gibt es auf jeden Fall einen No-Contest, einen Double, also ein DQ ist es ja auch nicht gewesen, sondern es ist ein No-Contest gewesen einfach. Und wir gehen kurz Backstage, da sehen wir Miss und Morrison und vor allem ist dann auch Maryse wieder mit dabei. Und an die muss ich letztens noch denken, weil ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, mit Wrestling und WrestleMania. Maryse, eigentlich die eine sehr große, gute Zeit für The Miz gewesen, als sie an der Seite ihres Ehemanns hier gewesen ist. Da mochte ich die beiden als Gespann sehr gerne, bis zu dem Match mit der guten Frau Bella und dem Herrn Bella, dem John Cena.
Dem Herrn Bella, genau.
Und danach geht's weiter mit dem Firefly Funhouse, wenn ich mich nicht. Nee, stimmt gar nicht.
Nee, Alexa's Playground.
Alexa's Playground, du hast vollkommen recht, das Firefly Funhouse. Und dazwischen haben wir noch ein fantastisches Segment übrigens, bevor es auf den Playground geht. Ja. Da haben wir noch Nia Jax und Shayna Baszler, die sich den Ausrutscher von Mandy Rose und Konsorten hier nochmal anschauen und das immer wieder vor und zurück. War das nicht witzig, geil? Und dann bekommt Nia zumindest eins auf die Nase von Mandy und Dana.
Einfach ein geiler Gag. Wirklich großer Fan. Ey, spulet nochmal zurück. Geil, mach ich. Boah, ja. Und dann Mandy Rose und Dana Brooke, die sind dann nämlich richtig, richtig heiß und wollen dann kämpfen. Die haben richtig Bock auf eine ordentliche Wemserei. Und ob die dann später im Match auch noch Bock auf die Wemserei hatten, da sprechen wir gleich nochmal drüber.
Genau. Auch die haben noch keinen Tag-Team-Namen übrigens. Also leider ist der Name Dirty Blondes schon vergeben. Und deswegen wäre das eigentlich ein guter Name gewesen. Aber kommen wir erstmal zu Alexas Playground. Wir sehen die Fiend Alexa, also die Dämonen Alexa irgendwie auf ihrer Schaukel und sie erzählt davon, wie sie in die Dunkelheit aufgenommen worden ist und dass sie davor verloren gewesen wäre und dass sie aber jetzt auch gemerkt hat, dass sie vielleicht den Fiend nicht mehr braucht und dass diese Dunkelheit nicht mehr braucht, sondern dass sie etwas anderes geworden ist. Und stattdessen hat sie eine neue Freundin dabei. Lilly, eine andere Puppe, mal wieder. Und Kai, ich muss dich jetzt sofort fragen, was war das? Was bedeutet das? Ist das hier die, weiß ich nicht, also ist das eine neue Alexa Bliss, die, dass das allzu kalkuliert gewesen ist, das eine Wiedergeburt der Alexa Bliss, weil natürlich jetzt im Nachgang auch diese Montur, die sie da getragen hat, das war ja auch ein Rückgriff quasi auf ihre alten Outfits, die sie mal bei WrestleMania getragen hat.
Ich finde es schwierig. Ich würde auch das jetzt, also auch um die Chronologie, was das angeht, zu brechen, würde ich gerne einfach über Alexas Playground und das Firefly Funhouse zusammensprechen.
Ja, mach das mal.
Weil es zusammen gehört.
Ja.
Bei Alexa war es ja auch ein bisschen das, was wir auch in der Review vermutet haben, dass es so in die Richtung geht. Sie hat halt irgendwie diese Power bekommen durch den Fiend, hat dann aber gemerkt, der Fiend ist nicht mehr da und ich habe die Power ja auch selbst. Ne? Das ist witzig, man redet eigentlich über Wrestling und es klingt so, als würde man so das MCU besprechen. Also das war ja auch so ein bisschen die Vermutung, die es irgendwie gab, weil der Fiend war auf einmal nicht mehr da und hat sie gemerkt, vielleicht hat er mir nicht geholfen oder sondern vielleicht hat er mir am Anfang geholfen, stand mir dann aber im Weg, weil ich dann irgendwie doch krasser bin als der Fiend selbst. Ist ein Aufbau für einen Alexa Bliss-Charakter. Ist auch kein schlechter Aufbau für einen Alexa Bliss-Charakter. Gerade jetzt so als, nennen wir es mal, weiblichen Fiend. Ich glaube, wir alle wissen, was damit gemeint ist.
Ja.
Das jetzt ja auch damit mit ihrer Lilly oder sowas, war sie noch nicht so ganz checke, außer dass es super creepy aussieht.
Vor allem, wenn es beißt.
Vor allem, wenn es beißt. Ja, also, was richtig scheiße aussah. Also, das war wirklich das war so Star Wars Jar Jar Binks-Effekt mäßig. das war nicht so gut. Aber ich bin trotzdem kein wirklicher Fan dieser Erklärung, weil es war so irgendwie das Erstbeste, wenn ich ehrlich bin. Ich sag mal, wenn wir da jetzt draufkommen im Review-Podcast, dann kann das nicht so eine schlaue Idee gewesen sein.
Nee, stellt doch euer Licht nicht so unter den Scheffel.
Weil wir sind genauso gut wie die Booker bei der WWE, will ich damit nur sagen.
Verdient nur bedeutend weniger.
Nee, aber jetzt, also kommen wir zu meinem großen Problem. Weil ich habe ja irgendwie, oder ich bin oder versuche immer noch positiv zu sein. Aber irgendwann erwischt auch mich die Dunkelheit, in diesem Fall das Internet. Und das, obwohl ich Twitter sogar gelöscht habe, ne? Also, und es erreicht mich trotzdem. Durch Screenshots, durch keine Ahnung was.
Durch Discord.
Durch Discord, ja, oder halt durch Screenshots von Chris in meinen Nachrichten. Also durch alles Mögliche. Aber auch in Discord oder auch in YouTube-Kommentaren oder auch in Facebook-Kommentaren. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man jetzt hier den Fiend in Anführungsstrichen geopfert hat, um diese Alexa Bliss Story weiter zu erzählen, weil, kommen wir zum Firefly Funhouse, das wirkte alles so ein bisschen nach, das mit Alexa ist passiert, blöd, wir fangen einfach von vorne an. Ich hoffe, dass es nicht einfach so ist. Ich hoffe, dass ein Bray Wyatt oder ein Fiend da so einen gewissen Knacks jetzt wegbekommt, um da irgendwie nochmal eine andere Dimension im Charakter reinzubringen. Aber das Firefly Funhouse klang mir zu sehr nach, ist doch egal, was passiert ist. Wir machen jetzt einfach so weiter, wie wir es vor Alexa gemacht haben. Und das wäre richtig, richtig schlecht, oder?
Ja, aber ich finde, der Fiend klang, beziehungsweise der Fiend, Bray Wyatt klang hier beim Firefly Funhouse so ein bisschen wie der sitzengelassene Boyfriend irgendwie. So, jetzt, wir haben jetzt viel mehr Freiheiten und wir können jetzt mehr neue Dinge machen und wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, neue Freunde, ein neuer Bray Wyatt, ich kann mich neu erfinden. Und das klang so ein bisschen wie der sitzengelassene Freund, der sitzengelassene Ex-Freund irgendwie, der von seiner Freundin verlassen worden ist. Und ja, es wird eine Veränderung geben. Und ja, auch der Fiend wird irgendwie wieder zurückkommen. Aber zugleich ist eben auch eine Veränderung da. Ich glaube tatsächlich, dass man die beiden jetzt erstmal so ein bisschen voneinander fernhalten wird und dann vielleicht später nochmal zusammenführen wird. Dass man jetzt den Fiend-Charakter noch stärker als Attraktion verwenden wird, als man das noch in der Vergangenheit getan hat. Und stattdessen wieder Bray Wyatt stärker in den Fokus nimmt. Ich weiß aber auch noch nicht genau, worauf man hier hinaus will. Das ist so das Ding. Ja, aber eben. Das ist nichts Schlechtes. Ich finde das nicht Schlechtes. Und ja, wir versuchen da jetzt ein bisschen das zu interpretieren. Ich fand das WrestleMania-Match zwischen Randy Orton und dem Fiend, das Ende war totaler Blödsinn und das war total underwhelming, das sage ich hier ganz klar. Und die Präsentation war cool, das hat schon was gebracht, aber das Ganze an sich war extrem unbefriedigend einfach. Und das, was jetzt danach kam, ist auch nicht befriedigend, weil du trotzdem keinen richtigen Abschluss hast, sondern es ist irgendwie so ein Schwebezustand und man hat's verpasst, hier wirklich dann auch, wie gerade eben schon bei Charlotte, hat man es verpasst, die Punkte zu setzen irgendwie. Die großen Momente und dann auch dem Zuschauer etwas zu geben, womit man was anfangen kann.
Also, ich habe da diese Befürchtung, dass es immer heißt, lass es einfach irgendwie kryptisch machen, weil ist cool. Aber das ist so dieses nicht kryptisch mit, dann kann man da irgendwas rauslesen, sondern lass es einfach irgendwie kryptisch machen. Und ja, einen wirklichen Sinn dahinter gibt es nicht. Hauptsache, sieht geil aus. Und also, ich muss da irgendwas rausnehmen können.
Ja.
Und ich bleibe bei dem, was ich bei Mania gesagt habe. Und ich finde auch, dass die Promo von Alexa Bliss das irgendwie unterstreicht. Weil ich ja gesagt habe, Alexa Bliss ist gegen den Fiend geturnt. Das sehe ich immer noch so. Also, und ja. Auch hier, wenn sie jetzt sagt, ich brauche den nicht mehr, ich bin besser als der. Ich bin größer als der geworden.
Und das passt ja auch zu meiner Theorie mit dem verlassenen Ex.
Ja, nee, ich meine nur, weil noch in der Review meinten Chris und David so, hä, die ist doch nicht geturnt gegen den. Ja. Also, Quatsch da, ich habe richtig
das,
Ahnung.
Das habe ich aber auch so gesehen. So, ich war nicht dabei, ich hatte nur Stützkeit.
Olaf ist auf meiner Seite, yes. Deswegen haben wir auch während Corona die Previews immer zu zweit gemacht.
Genau.
Die Reviews meine ich.
Beides eigentlich.
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall hier ganz merkwürdige Geschichte. Also ganz merkwürdige Geschichte, mit einer merkwürdigen Präsentation mit der Puppe. Auch die sah, also creepy so ein bisschen, ja, aber eben auch ein bisschen billig. Und mal schauen, ob auch da dann eine Figur hinter ist. Ich bin gespannt, ob man da, wer weiß, vielleicht ist es Mia Yim.
Kann sein. Es gibt ja auch Gerüchte, dass es vielleicht nicht Cross ist, ne? Kann ja auch sein. Dass man die da irgendwie reinbringt, obwohl ich jetzt auch nicht irgendwie so eine, dass da halt diese Leak kommt mit so einem richtig derben schottischen Akzent. Das finde ich auch irgendwie schwierig. Aber ich muss trotzdem festhalten, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so krass optimistisch, wie ich es noch vor ein paar Wochen war. Wo ich immer gesagt habe, oh, das ist schon cool, das wird irgendwie so und so in die Richtung gehen, da wird was hinterstecken. Mittlerweile habe ich Angst, dass man vieles nur noch für den Moment macht in dieser Fehde.
Ja,
kann das ich ist nicht gut.
Nachvollziehen. Ich finde auch, dass das WrestleMania-Match der beiden dem ganzen Ding nur noch größeren Dämpfer verpasst hat. Also es ist ja ohnehin schon sehr vor sich hingedümpelt über die letzten Monate und war ohnehin sehr mysteriös. Aber dieses WrestleMania-Match, das hat schon die ganze Fehde schon so noch weiter runtergezogen, als ohnehin schon vorher gewesen ist. Und deswegen bin ich da auch recht kritisch. Aber, und das, da hinterfrage ich mich selber, bin ich auch kritisch mit mir selbst, ich finde es trotzdem noch eines der wenigen Segmente oder eine der wenigen Geschichten bei Raw, die ich irgendwie, wo ich trotzdem neugierig bin, wie es weitergeht.
Absolut. Also, weil da hänge ich auch noch als Fan dran. Und auch so ein bisschen, dass ich, also es gibt halt immer noch einen Teil von mir, der denkt, nee, das ist schon alles so was Großes oder gibt's irgendein bigger picture. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen verblendet, aber ich hoffe das trotzdem immer noch.
Ja, also irgendwie mag ich eben auch diese Präsentation und da schlägt eben auch so dieses Horror-Trash-Herz so ein bisschen in mir. Ich möchte einfach sehen, was für ein Blödsinn die da noch machen. Ich hab's ja schon, wer bei Discord dabei ist, ich schreibe ja auch dann häufiger mal was für ein, ich schaue momentan total gerne 80er-Jahre-Horror und so ein Kram und das geht, es ist leider gerade genau so auf meinem Wege. Es ist nicht geil und ich kann total verstehen, dass Leute sagen, das ist der größte Bullshit, den wir jemals gesehen haben. Kann ich total nachvollziehen. Ob's das dann letztlich ist, das ist halt fucking Wrestling, ne? Also, wir haben mysteriöse Charaktere auch in anderen Promotions aktuell noch. Wir haben Abaddon bei AEW, wir haben, wie heißt sie? Bei Impact. Su Jung, ja, genau. Bei Impact. Das haben wir immer wieder gehabt. Und das ist auch total in Ordnung. Auch das darf Wrestling.
Außerdem ist
Kunst, Wrestling darf das.
Bin ich auch immer noch Fan dieses extrem creepy Mr. Rogers-Vibes, den Bray Wyatt hat.
Auch das, ja.
Das mag ich auch immer noch sehr gerne.
So, folgen wir dann ein bisschen der Chronologie, weil ich habe ja gerade schon gesagt, Maryse ist ja anwesend und sie ist zu Gast bei Miss TV, also Miss Morrison und Maryse. Und ja, das wird ja dann auch direkt so ein bisschen aufgegriffen, weil es gibt ja eine neue Staffel von Miss and Mrs. auf dem USA Network und Morrison macht dann gleich den coolen Vorschlag, Mensch, mach doch da draus, also Miss Morrison Maryse, das wäre doch super und ja, da gibt's dann fast so ein bisschen Querelen und am Ende vom Tag ist es dann eben so, dass dann noch Bad Bunny natürlich aufgegriffen wird und das WrestleMania-Match und so weiter und so fort, Damian Priest kommt raus, ja, Kai, und dann gibt's halt ein Handicap-Match, also lange Rede, kurzer Sinn, das Interview war jetzt ein bisschen bessere Werbung für Miss and Mrs. und dann macht man ein Handicap-Match und die armen Jungs hier, also Miss und Morrison, müssen dann in ihren Straßenklamotten catchen.
Ja, erstmal weiterhin, ich liebe die Chemie zwischen Miss und Morrison. Das, also, auch wenn es nur dumme Werbung war, es war witzig dumme Werbung. Also, deswegen kann ich damit echt gut leben. Klar, dann wird nochmal mit Bunny aufgegriffen, wie du gesagt hast. Es gibt ein Handicap-Match, wo dann auch Maryse erstmal sagt: Jungs, macht doch einfach 2-1. So. Wollte ich so, nee, ich wollte gegen den kämpfen. Nee, ich wollte auch gegen den kämpfen. Das mochte ich auch wieder. Ich bin einfach großer Fan dieser Dummkopf-Komik zwischen Miss und Morrison. Ich mag das einfach. Und ich finde es toll, dass sie sich beide absolut nicht ernst nehmen. Bin ich großer Fan von. Und was halt hier auch wieder generell diese Woche ein großes Thema war, ja, jemand soll verlieren, aber der soll ja nicht wirklich verlieren. Deswegen machen wir wieder einen Roll-Up-Finish. Wir werden es bei SmackDown noch zweimal haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier auch bei Raw noch einmal haben werden. Das ist immer kacke. Das ist einfach so eine Hinhaltetaktik. Ja, war witzig, weil die haben halt in ihren normalen Klamotten gekämpft.
Und der Mist, du, der war in der Unterhose.
Der war in der Unabuchs, hat dann gepinnt dann später. Aber, ach ja, nee, also, ich mag das nicht, wenn man einfach mal sagt, ja, hier, komm, mach nochmal ein Roll-Up und dann 1, 2, 3 und auf einmal sind alle immer überrascht.
Ja, Maryse hat hier natürlich noch so ein bisschen eingegriffen, aber
was übrigens, was ich witzig fand, von der Damian Priest bitte meinte so, geh bitte runter, geh runter vom Apron. Also, wirklich sehr höflich.
Ja, absoluter Gentleman. Der gute Damien hier. Ich fand's aber auch ein bisschen witzig. Kannst du mir den letzten WWE-Champion zeigen, der dann ein paar Wochen später in Unterhosen gecatcht hat? Ich weiß nicht. Nee. Also, nee, fällt mir gerade auch keiner ein. Naja, also das Match an sich war hier vernachlässigbar irgendwo. War eben ein Handicap-Match und mit einem Damian Priest, der immer wieder dann auch natürlich dagegenhalten konnte. Das war nichts Besonderes. Das war einfach nur eine Story-Fortsetzung, die wir hier gehabt haben, mit dem billigen Sieg dann am Ende für die Heels. Und ich fand es trotzdem dann auch wieder ein bisschen witzig, wenn dann The Miz irgendwie Maryse vor sich schiebt, damit man ihn in Unterhosen nicht sieht. Und dann aber kurz bevor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, kurz bevor die in den nächsten Trailer oder so geschaltet sind die dann beide noch auf der Rampe auf den Arsch gefallen, weil er sich in seiner Hose verheddert hat. Also, es war schon ein bisschen witzig, Damian Priest ist sauer und damit wird die Fehde auch einfach fortgesetzt. Also, da gibt's gar nichts. Also, wer weiß, wie, vielleicht holt man Bad Bunny nochmal zurück oder einfach einen von den 23 Hasen, die wir da gehabt haben.
Kann, und der ist der Nicholas.
Wahrscheinlich. So, danach wird diese unsägliche Geschichte mit Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose und Dana Brooke weiter fortgesetzt. Ach, das quält mich so ein bisschen.
Komm, okay. Ich fasse das ja schnell zusammen.
Mach mal bitte, ne? Danke.
Also jetzt hier das mit dem Interview und sowas, dass Nia Jax nochmal interviewt wurde lassen, war weg, weil, ja, war halt da. Ne, wurde nochmal die Attacke gezeigt von der Mandy Rose. Mandy Rose kommt mit Dana Brooke zum Ring, rutscht nicht aus. Haha, mega witzig. Gleicher Gag von Titus O'Neil nochmal erzählt, nur in schlechter. Dann gibt's hier eben das Match zwischen den beiden. Reginald ist nicht dabei. Einfach fucking Skandal. Und dann kommen wir zu dem, was wir später nochmal gesagt haben, was gar keinen Sinn macht, wo ich meinte, oh, hier, Mandy Rose und Dana Brooke sind richtig heiß auf eine ordentliche Wemserei. Naja, Jax rutscht weg. Ha, mega witzig beim in den Ring gehen. alle lachen. Naja, Jax ist sauer. Mandy Rose und Dana Brooke hauen ab und sagen, das ist es nicht wert. Und was? Also, so, hä? Also, das sind die Champs und du legst dich irgendwie mit denen an. Und worum ging's denn hier? Und was ich am witzigsten fand, wenn ich daran denke, also ich finde das komplett schlecht. Das Witzigste ist aber einfach nur, dass David gefühlt seitenlang auf Discord geschrieben hat, wie sehr ihn das aufgeregt hat.
Das stimmt.
Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das fand ich witzig. Aber das ist Quatsch. Also wirklich, dann auf einmal merkst du, oh, naja, Jax ist sauer, weil sie dumm weggerutscht ist. Und dann lässt er dich auszählen, weil es das nicht wert ist. So, was ist denn dann dein Ziel?
Keine Ahnung. Und wie will man die denn dann darstellen? Sind das jetzt, also, das sind ja Feiglinge im Endeffekt. Ja, also, keine Ahnung, was wollen die denn überhaupt?
Ich verstehe das alles. Das war sehr dumm. Das macht gar keinen Sinn. Geile Division. Auch, ey, wieso müssen wir Nia Jax und Shayna Baszler in beiden Shows haben? Wieso müssen die in beiden Shows, in Anführungsstrichen, eine Fehde haben? Also, das, Mann, können wir da nicht, dann lieber Shane McMahon.
Nee, das ist alles furchtbar. Raw ist eine komplette Shitshow im Augenblick. Das kann man irgendwie nicht anders sagen. Es ist alles furchtbar. Es gibt nur so ein bisschen Funken gibt's vielleicht. Aber ansonsten ist Raw die totale Katastrophe. Es ist eine Katastrophe auf 3 Stunden gestreckt.
Sorry.
Das hier ist absolut missverständlich. Ich weiß nicht genau, wer sich das ausgedacht hat. Was soll uns das denn sagen?
Da musst du auch noch bedenken, du hast so einen Müll onscreen, aber Braun Strowman, der gewonnen hat, ist nicht da. Sheamus, der seinen Titel gewonnen hat, ist nicht da. AJ und Omis sind nicht da, weißt du? Aber Hauptsache, wir kriegen Nia Jax und Shayna Baszler in beiden Shows.
Braun Strowman ist da.
Ach stimmt, ja, natürlich, klar. Ich habe mich gerade komplett vertan. Braun Strowman ist natürlich sogar wichtig da, sorry, my bad. ja, da habe ich mich zu sehr aufgeregt. Nee, aber AJ und Orme sind nicht da. Hier, Sheamus ist nicht da, ja. Und ja. Klar, unser Strowman Express ist natürlich Main Event Strowman.
Genau, natürlich, genau. Kann passieren in der Hitze des Gefechts. Nein, auf jeden Fall dieses Segment, totaler Schwachsinn und ich habe keine Ahnung, was uns der Autor damit sagen möchte, wie man so schön in der Schule immer gehabt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier Richtung Main Event. Übrigens auch keinerlei roter Faden innerhalb der ganzen Geschichte.
Ey, null, ne? Also dann zur Not packt doch das Segment, was jetzt kommt, einfach an Anfang.
Ja. Also es ist keinerlei roter Faden innerhalb der gesamten Show, sondern es ist irgendwo alles zerfasert, so als ob man sich kurz nach WrestleMania überlegt hätte, scheiße, morgen ist Raw, wir müssen irgendwas machen. Und dann hast du die Praktikanten an die Storyline um die Damen-Tag-Team-Titles gesetzt und dann irgendwie noch jemanden, der Drew McIntyre-Fan ist, an die Geschichte hier vom Main-Event. Wir haben MVP. MVP feiert einmal mehr im Ring die Accomplishments von Bobby Lashley, wie gut er ist, wie stark er ist. Er ist die Nummer 1 und kein anderer kann was und so weiter und so fort. Ja, und dann die Art und Weise, wie man in der heutigen Zeit sehr oft bei WWE Titelmatches aufbaut, dann kommt eben ein Contender nach dem anderen mehr oder weniger raus und sagt, hey, ich hab doch was gewonnen und ich will ein Rematch und überhaupt und schwupps ist die Main-Event-Fehde für diese Ausgabe von Raw gemacht. Wir kriegen Randy Orton gegen Braun Strowman, gegen Drew McIntyre und der Sieger trifft dann eben auf Bobby Lashley bei WrestleMania Backlash. Also, der Aufbau allein nervt mich halt schon und MVP hat das okay gemacht, aber diese Kreativlosigkeit nach WrestleMania und dass man nicht den Funken Energie investiert, um mal irgendwie was mit einem Knalleffekt zu machen, das ärgert mich unfassbar. Wie ist bei dir,
Kai? Das Einzige, was ich mag, ist, was wir auch angesprochen haben in der Review zu Tag 1, dass man hier wenigstens die Sache mit den Finishern aufgreift. Also der Hurtlock ist weiterhin sehr, sehr stark und eine gefährliche Waffe. Aber McIntyre hat ja auch das aufgegriffen, was wir auch angemerkt haben in der Review zu Tag 1. Die Claymore kam eben nicht durch. Dann sagt, okay, aber ich krieg mein Rematch. Und wenn dann die Claymore irgendwann durchkommt, dann ist sie auch vorbei mit Bobby Lashley. Und das, also, das kann man loben. Wenigstens.
Ja, es gibt so ein kleines Bienchen, gibt es irgendwie so an der Rand, weißt du?
Also so ein kleines Fleischstern.
Ja.
Teilnehmerurkunde.
Nee, aber ja, also, irgendwie sowas. Aber das ist doch, also ich finde das vom Aufbau her, finde ich das total langweilig. Und es ist fucking Raw After Mania. Warum macht man da nicht was anderes? Und warum macht man nicht was Kreativeres und was Größeres, was sich irgendwie spannend anfühlt? Stattdessen wird hier WrestleMania zur Übergangsshow. Und das nervt mich. Ich finde das unglaublich, wie sehr man damit die eigene Marke degradiert und deklassiert irgendwo.
Ja, ich habe halt, hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, es war Mania und dann hast du gemerkt, ach kacke, es ist ja gar nicht Staffelfinale, geht ja weiter. Also weißt du, das große Finale, jetzt machen wir erstmal Pause für 3 Monate, sondern nee, es geht weiter und irgendwas müssen wir halt machen und es ist dieses typische, jetzt wird wieder irgendwie so rumgedümpelt bis SummerSlam mit einem kleinen Peak über Money in the Bank.
Ich fand's grauenvoll. Ich finde die ganze Show war halt für mich echt so ein riesengroßer Haufen Einzelteile, die man irgendwie versucht hat zusammen zu puzzeln, aber da ist nichts Kreatives dabei gewesen, es war nichts Großes dabei, nichts, was sich besonders angefühlt hat, nichts, was sich nach Raw After Mania angefühlt hat, sondern es war eine ganz normale Raw-Ausgabe und dann auch noch eine der schlechteren Sorte. Das muss man auch hier ganz klar an der Stelle nochmal so attestieren. Also es war keine gute Raw-Ausgabe, sondern es war richtig, richtig furchtbar. Man hat die Euphorie von WrestleMania damit zerstört, dann noch die Entlassungswelle, über die wir gesprochen haben, und auch SmackDown war nicht wirklich gut. Also ich weiß nicht genau, was man sich da gedacht hat. Auf jeden Fall, wir kriegen halt eben im Main Event kriegen wir Drew McIntyre gegen Braun Strowman, gegen Randy Orton, um die Number One Contendership. Machen wir weiter. Ich bin echt frustriert über das ganze Ding hier. Also, das ist so grauenvoll, wie man das erzählt und wie man das bookt. Also als ob man gar keine Ahnung davon hätte, wie Dramaturgie oder wie irgendwas TV-Unterhaltung funktionieren würde. Ich kann es nicht nachvollziehen. So, Olaf, beruhige dich.
Jetzt gibt's geile Tag-Team-Action.
Kommen wir zur Tag-Team-Action. New Day gegen Elias und Jackson Ryker. So, es ging ja hier einmal mehr darum, hier Tag-Team und sowas, ne? Wer ist hier die eingespielte Combo? Ich habe mal nachgeschaut übrigens, Interesse halber, wann denn Elias und Jackson Ryker ihr letztes Tag-Team-Match gewonnen haben. Das war übrigens bei Main Event gegen Akira Tozawa und Humberto Carrillo und das war im Februar. Wenn man sich anschaut, wann Elias sein letztes Match bei Raw oder SmackDown gewonnen hat, dann muss man ganz weit zurückgehen, nämlich in den Mai letzten Jahres. Er war natürlich dazwischen noch verletzt, aber er hat alle Matches bei Raw, die dann gefolgt sind. Er ist ja dann gewechselt von SmackDown zu Raw. Und er hat alle Matches verloren. Alle Einzelmatches und auch andere Matches hat er verloren. Und Mensch, wenn das dann nicht ein Grund ist, hier die ehemaligen Champions herauszufordern. So. Ansonsten, das Match war jetzt auch vernachlässigbar. Am Ende gewinnen dann eben The New Day, hier klar per Finisher. Und ja, Promo war leidlich unterhaltsam. Das Tag-Team-Match war einigermaßen okay, aber eben auch ohne jegliche Bewandtnis. Kai, wie siehst du das?
Ja, New Day werden irgendwann ein Rematch bekommen, ne? Die hatten jetzt hier so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Woods und Kofi sind sowieso unterhaltsam. Elias kann ja auch reden. Das war okay. Match war solide. Aber jetzt, also, ne, werde ich halt auch nächste Woche wieder. Also, die Sache ist, war trotzdem eins der besseren Matches dieser Show.
Ja, das stimmt. Match-technisch war das okay, aber.
Aber werde ich auch wieder vergessen haben in der Woche.
Ja, und Elias und Jackson Ryker sind der Jobber. Das muss man auch ganz klar so sagen. Also, die sind nur noch Enhancement-Talents und Elias ist eben dadurch, dass er in der glücklichen Fügung irgendwo ist, dass er natürliches Charisma hat, kannst du ihn eben in solche Segmente reinstellen und dann verlieren lassen. Das ist wie bei einer Hausshow. Stellst du in den Ring, lässt den Guten reinkommen, machst ein bisschen Konfrontation, machst ein Match und am Ende sagen, yay, die Babyfaces haben gewonnen, super. Und das ist Raw After Mania. Und auch hier, du hast richtig gesagt, Beschäftigungstherapie. New Day gewinnen das Ding und irgendwann können die sich mit ihren Tag Team Titles die Wohnung tapezieren, glaube ich, wenn das so weitergeht. So, ich bin ein bisschen zynisch, oder? Kann das sein?
Nee, gar nicht.
Okay. Kommen wir zum Main Event. Drew McIntyre, Randy Orton, Braun Strowman. Und wir bekommen hier, wie ich finde, ein relativ typisches Triple Threat. Wir haben relativ viel One-on-One-Action, wenn dann einer raus ist, aber trotzdem dann auch ein bisschen gesunde Härte, ein bisschen Brawl draußen. Für das, was es als Main Event gewesen ist, fand ich das insgesamt in Ordnung. Und dann auch, du hast die Claymore angesprochen, dass die dann am Ende in einer tiefgesprungenen Variante
was
hier.
Was cool aussah, was sehr genau. Cool aussah.
Ja, ich fand die Idee auch echt, echt cool, dass die den Sieg bringt, nachvollziehbar. Als Main Event fand ich das okay, doof nur, dass man eben dieses Match nicht genutzt hat, um da wirklich über die gesamte Show Spannung aufzubauen. Dann hätte man vielleicht auch daran geglaubt, so. Kann man sich höchstens fragen, Kai, warum denn schon wieder Drew McIntyre?
Weil er die Claymore nicht durchgebracht hat.
Okay.
Deswegen, also, sind wir mal ehrlich, wir alle sind davon ausgegangen, dass Drew McIntyre noch ein Match bekommt. Und so fühlt es wenigstens schon mal eine Woche. Außerdem war das Match nicht schlecht. Man kann, auch wenn ich es absolut nicht mag, aber man kann auch verstehen, warum Randy Orton und Braun Strowman sagen, ich habe auch einen Shot verdient auf den Titel. Dass sie sagen, hier, wir haben unsere Matches bei Mania gewonnen, so, ich habe jetzt eine Fehde hinter mir gelassen, jetzt will ich das nächst höhere. Ist auch nachvollziehbar, auch wenn es ein lahmer Aufbau ist. Das Match hat für das, was es war, auch Spaß gemacht. Es gab coole Aktionen oder sowas. Ich bin generell großer Fan. Das ist in letzter Zeit sehr häufig, finde ich, von dieser Stufen-Treppen-Action da. Du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn wir diesen zu englisch Steel Steps zuschlagen. Das mag ich, dass das wumst immer schön. Und hier gerade mit der Claymore, um weiterhin diesen Move auch nochmal aufzubauen, finde ich generell geil, dass jetzt mal auch so ein Finisher oder auch zwei Finisher mit dem Hurtlock vernünftig aufgebaut werden und nicht, ich zeige 4 Milliarden Curbstomps und guck mal, was passiert. Ja. Ey, und ich habe auch Bock nochmal McIntyre gegen Lashley zu sehen, bin ich ganz ehrlich, ne? Ich mag die Paarung. Die hat mich beim Mania echt unterhalten. Die hat mich überrascht durch den Sieg von Lashley, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich finde, die zwei können es. Ich glaube, die können auch noch mehr zeigen, als sie bei Mania gezeigt haben. Von daher kloppt euch die Bomben um die Ohren, dann ist gut. Also da sage ich einfach mal, das interessiert mich auch einfach aus Fansicht, die nochmal zu sehen.
Ja, ich will auch nicht Braun Strowman gegen Bobby Lashley sehen, ich will auch nicht Randy Orton gegen Bobby Lashley sehen. Das ist schon, vom Ausgang her ist es okay, aber es ist eben auch nichts Besonderes, das muss man eben auch sagen. Es gibt eben
hat doch auch Bobby Lashley, hat der nicht erst vor ein paar Wochen einfach Strowman so in 5 Minuten platt gemacht?
Ja.
Gut.
Auch das. Ja, deswegen.
So, jetzt will ich mich aufregen.
Okay.
Also, McIntyre gewinnt. Und wir alle wissen ja, es war eine super schlaue Entscheidung, das Hurt Business zu trennen, weil, ey, warum auch nicht, ne? Mega gut. Retribution hat ja eine lange Feder mit dem Hurt Business teilweise, ne? Hier, gefühlt 18 Wochen gab es Tiba und Mace gegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Und da hat man jetzt gesagt, wisst ihr was? Die kauft sich der MVP jetzt so einfach mal ein. Transferfenster ist noch offen. Und die beiden greifen dann, also Tiba und Mace, greifen dann für MVP Drew McIntyre an nach seinem Sieg.
Ja.
Und jetzt natürlich die Frage, ist das einfach wieder so eine MVP-schlaue Partnerschaft wie die Sache mit The Miz? Oder fügt man die jetzt irgendwie dem Hurt-Business hinzu?
So. Fun Fact, ich habe in irgendeinem Magazin vor einigen Wochen habe ich gesagt, als das Hurt Business gesplittet worden ist, vielleicht holt man Retribution als Scherz. Muss ich mal gerade ganz kurz hier so reinwerfen, dass ich das gejinxt habe. Nein, ich kann mir vorstellen, dass man die beiden Jungs hier nimmt und als so eine Art Bodyguard-Duo präsentiert. Hoffe ich. Hoffentlich werden sie die Masken los, hoffentlich werden sie die Namen los, gib ihnen andere Namen, von mir aus ihre alten Namen, dann ist das okay. Pack die in Anzüge, stell die dahin, hol die aus diesem Retribution-Gimmick raus, weil das funktioniert nicht. Dann kann ich damit leben. Wenn die jetzt Mace und T-Bar bleiben und dann da rumschawenzeln, dann habe ich damit ein Problem. So bin ich stolz auf mich, dass ich das gejinxt habe und musste ein bisschen kichern. Aber ich finde die beiden als Team, als so ein Zerstörer-Team, wären die beiden nicht schlecht, wenn sie das Retribution-Gimmick los wären. So meine ich das.
Ja, da gehe ich auch mit. Also auch halt gerade Dijakovic ist ja ein guter Typ, ne? Ich glaube, gerade halt ein Mace, also Dio Madden, der braucht noch so einen gewissen Feinschliff. Und auch diese Tag-Team-Moves da, die haben noch diesen doppelten Chokeslam, ne?
Genau, das war ja auch hier die Aktion, haben sie ja auch genau. Den guten Drew McIntyre hier verpasst.
Der sieht ja auch geil aus. Also gut, der sah vielleicht mal bei dem Ali ein bisschen krasser aus, weil sie den leichter hochheben können, ne? Aber der hat ja auch irgendwie was. Bin trotzdem kein Fan von, wir schmeißen Alexander und Benjamin raus, um jetzt die beiden reinzuholen.
Also, ich versuch's jetzt mal so ein bisschen zu erklären und mir versuche zu analysieren, was man sich dabei gedacht haben könnte, warum man die hier mit reinwirft. Weil, also mein Gedanke ist dahinter, wenn du das Hurt Business als großes Stable, als große Bedrohung gerade für jemanden wie einen Drew McIntyre aufbauen willst, dann brauchst du ja im Idealfall große Typen. Und das sind ja nun mal Mace und T-Bar eher als Alexander und Benjamin. Sind die anderen bessere Wrestler? Haben die anderen bessere Gimmicks? Ja. Und Retribution für den Einmal, ja klar, total, durch die Bank. Und das war ganz furchtbar gebuckt. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich kann mir das ein bisschen vorstellen, wie du dann diese beiden Schränke, und das sind ja wirkliche Hünen, wie du die dann als Bodyguards nehmen kannst. Und das kann rein visuell schon ganz gut wirken. Ich glaube, das ist die Überlegung dahinter, dass man die vielleicht jetzt dann aus diesem Gimmick rausholt, hoffe ich zumindest, und dass man die dann ins Hurt-Business steckt. Einfach, dass man quasi so eine Art Upgrade gehabt hat. Nicht unbedingt, was so den Look angeht, aber einfach, was so diese körperliche Dominanz angeht. Das ist, glaube ich, das, was man hier bezwecken möchte. Ob man diese Präsentation von Retribution vorher gut gefunden hat, auch, dass die jetzt auf einmal da sind. Und warum man die nicht jetzt schon aus den Masken rausgeholt hat, wenn man das machen sollte, weiß ich nicht. Aber fände ich auf jeden Fall sinnvoller, wenn man das vorher gemacht hätte. Aber ich glaube, hier geht es einfach darum, dass du ein möglichst monsterhaftes Hurt-Business aufbauen möchtest. Das ist so meine Theorie.
Ja, also kann ich verstehen. Also macht ja auch irgendwo Sinn. Er hat übrigens gerade darüber, ich hätte einfach mega Bock auf so einen T-Bar-Moment, dass er das so macht, so weiß ich nicht, wie so Spider-Man oder so Hannah Montana und so seine Maske absetzt. Und übrigens so, bin übrigens Dijakovic und alle so, nee, ich kann mit dieser Lüge nicht länger leben.
Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass MVP dann irgendwie sowas sagt, so nach dem Motto, ihr wart in dem Sumpf von WWE, ihr wart ganz unten angekommen und ich bringe euch wieder raus, ihr seid hier nicht Anarchisten oder sonst irgendwas, sondern ihr seid Teil von etwas Größerem, ihr seid Teil Menschen. Des Shirt-Business.
Ihr seid Menschen und so solltet man euch aber behandeln. Das habt ihr euch verdient. Und dann weinen die beiden und sagen so, ja, es stimmt. Wir wollten das auch gar nicht. Der Ali, der war so böse zu uns. Und dann freuen sie sich und alle lachen und weinen und ja.
Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht damit dann hier die Ausgabe von Raw zu Ende. Wir haben ein bisschen länger drüber gesprochen, als ich ehrlich gesagt gedacht hätte.
Wir haben uns auch sehr viel aufgeregt.
Wir haben uns auch sehr viel aufgeregt, genau das.
Das haben wir, glaube ich, so noch nie gemacht bei Raw Cross SmackDown.
Das stimmt. Aber trotzdem, lass mal ganz kurz hier über die Abschlussbewertung von dieser Raw-Ausgabe sprechen. Was gibt das hier auf einer Skala von 1 bis 10?
Eine 3.
Ich gebe eine 2. Ich fand es katastrophal schlecht. Ich fand es wirklich richtig schlecht. Es hat mir gar keinen Spaß gemacht, von vorne bis hinten.
So, kann ich verstehen. Also ich gebe übrigens eine 3, weil ich dieses mit den Finishern mag, das durcherzählen. Rhea gegen Asuka war eigentlich auch nicht verkehrt, so prinzipiell, ne? Ich habe noch irgendwie eine gewisse Hoffnung, jetzt vielleicht auch durch dich noch mal ein bisschen mehr bekommen, auf Feed und Alexa. Mr. Morrison waren witzig. Ja, also ich musste ein paar Mal lachen, deswegen gebe ich eine 3.
Jo, und als ob eine schlechte Raw-Ausgabe in der Woche nicht schon genug wäre, gab es ja dann noch am 15.-16. April, je nachdem, wann ihr da reingeschaut habt, gab es ja dann auch noch die große Entlassungswelle. Übrigens zeitgleich mit der großen Entlassungswelle aus dem vergangenen Jahr. Wir haben bei Raw Cross SmackDown schon drüber gesprochen. Inzwischen sind noch ein paar mehr Details irgendwie ans.
Bei das Magazin meinst du, oder?
Magazin, was habe ich gesagt?
Raw Cross SmackDown.
Nee, wir haben es im Magazin natürlich gesagt. Und inzwischen sind noch ein paar mehr Details irgendwie auch durchgesickert. Also wir können nochmal gerade aufzählen, wer es gewesen ist, der und die hier entlassen worden sind. Samoa Joe, Billy Kay, Peyton Royce, Mickey James, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Bo Dallas, Wesley, Blake und Mojo Rawley wurden allesamt am Telefon von John Laurinaitis darüber informiert, dass sie ihre Papiere holen können, dass sie entlassen wären. Auch das nicht die feine Art, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und es wurden Budgetkürzungen unter anderem als Grund vorgeschoben, was natürlich bei einem Unternehmen, was Rekordgewinne reinfährt, schon seit Jahren schwierig ist, aber wir wissen, der Quartalsbericht steht bevor. Entsprechend will man hier auch einfach, man will hier, sind wir ehrlich, die Aktionäre gütig stimmen und möchte zeigen, ja, wir achten auch auf die Kosten. ich glaube nicht, dass diese 10 Leute hier in irgendeiner Art und Weise so viel verdient hätten, dass man das wirklich sieht bei den Einnahmen, die WWE erzielt. Aber es ist halt, es ist dasselbe Problem wie letztes Jahr. Sind wir ehrlich, oder Kai?
Obwohl, also ich muss halt sagen, ich fand es letztes Jahr noch mal krasser.
Letztes Jahr war es auch krasser.
Gerade halt durch den Start der Pandemie und sowas alles, ne? Und finde aber auch viele Namen, letztes Jahr fand ich es ein bisschen anders, dieses Jahr finde ich aber auch viele Namen nicht so wirklich überraschend. Ich bin überrascht von dieser Entlassungswelle, ja, aber viele Namen, wo ich mir denke, ja, also verstehe ich irgendwo, weißt du?
Ja.
Um es jetzt mal so ähnlich. Einfach nur aus brauche ich das Talent im Roster, ja, nein, Sicht zu betrachten und das Menschliche jetzt einmal auszuklammern.
Ja, es ist eben auch so, du kannst natürlich auch nicht ständig die Leute quasi durchschleppen. Leute wie Mojo Rawley, Wesley Blake, Bo Dallas, nur so einige Namen, da hat man ja schon seit längerem gesehen, dass man mit denen offensichtlich nichts mehr vorhat. Auch beim Tucker hat man gesehen, das klappt nicht. Chelsea Green war lange Zeit irgendwo so zwischen den Stühlen, dann wieder verletzt, dann wieder fit, dann wieder verletzt. Irgendwo wusste man nicht genau, wo sie hin will. Ich glaube, die größte Überraschung für viele waren ja hier Namen wie Samoa Joe, wo man gerade jetzt, nachdem er ja vom Kommentar wegkam, hat man ja irgendwie erwartet, dass er wieder zurück in den Ring gehen würde. Und auch Billy Kay und Peyton Royce, glaube ich, waren so die Namen, über die sich viele gewundert haben. Mickie James ebenso. Aber ich glaube, bei Mickie James war es eher so der Fall, dass man dafür sie keine Pläne gehabt hat, die ja auch sehr kritisch gewesen ist in den vergangenen Monaten, was so die Match-Einteilung irgendwo angeht. Das hat da anscheinend wahrscheinlich auch nicht mal so richtig gepasst. Aber was sagst du hier gerade zu den Namen, die wir teils ja auch noch bei WrestleMania aktiv gesehen haben. Ne? Also Samoa Joe haben wir noch im Regenponcho gesehen. Billy Kay war aktiv. Peyton Royce hat noch vor kurzem ein großes Match gegen Asuka gehabt und hat sich da auch im Vorfeld noch mal mit Interviews präsentiert. Das ist schon, das war schon überraschend, oder? Die drei Namen.
Ja, also Joe, da hieß es ja auch irgendwie noch bei Raw hatte man noch so die Hoffnung, dass es heißt, ja, okay, der kommentiert nicht mehr, weil der will jetzt zurück in den Ring. So, dann kriegen wir ihn jetzt vielleicht bei Raw After Mania. Gerüchte sind jetzt ja auch, dass er über den kämpfen will, WWE ihn vielleicht nicht lässt. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, also kann ich vielleicht auch nachvollziehen, ist ja auch so ein bisschen dieses, das ist ja dein Herzensthema, gerade für viele Wrestler, in den Ring zu steigen. Weiß jetzt aber auch nicht, ob es dann für irgendeine Promotion gut aussieht, wenn sie sagen, ja, dann kämpf doch einfach bei uns. So, wenn ich die anderen nicht clearen, mach halt. Also, keine Ahnung, was ich davon halte. Renee Young hat es eigentlich ganz gut beschrieben, wo sie gesagt hat, wie man es nicht geschafft hat, aus Samoa Joe irgendwas rauszuholen, ist ihr wirklich unbegreiflich. Und das sehe ich auch so. Also ich denke auch immer noch an dieses Match Samoa Joe gegen Brock Lesnar und den Aufbau der Fehde. Also diese Intensität, die da ein Joe mitgebracht hat, das ist einfach ein geiler Typ. Ich finde es ganz, ganz schade, dass er auch so viel Verletzungspech hatte, weil der Typ ist unfassbar talentiert. Billy Kay hat man jetzt auch viel eingesetzt, natürlich jetzt nicht irgendwie in einer krassen Rolle, aber das war irgendwie immer witzig und die hatte auch ihre Screentime. Peyton Royce, meiner Meinung nach, ist auch eher auf jeden Fall mindestens obere Hälfte, so vom Talent her oder vom Potenzial, im Frauenroster gewesen. Also das verstehe ich auch nicht, warum man die jetzt entlässt. Da hätte man sicherlich, wenn man da irgendwie sich mal ein bisschen hinterklemmt, auch was mit anfangen können, meiner Meinung nach. Wundert mich, aber gut, also man hat gesehen, so ab dem Split ging es irgendwie abwärts bei den beiden.
Jo, schöne Grüße an Tucker auch an der Stelle.
Ja, aber das haben wir schon von Anfang an gesehen, also wo er da so in dem Magic Ricochet stand, und ich glaube, da wusste er schon, alles klar. Das geht das hier nicht mehr lange.
Ja, Entlassungswelle ist da. Ich habe die Hintergründe gerade schon so ein bisschen erklärt, was die finanziellen Aspekte da angeht. Aber ich bin eben auch bei dir. Es ist nicht ganz so eine krasse Situation, wie wir es noch vom letzten Jahr gehabt haben, weil eben auch inzwischen ja auch viel, viel mehr Promotions wieder veranstalten und wieder drehen dürfen. Also da gibt's schon genug Möglichkeiten für die ein oder anderen Wrestler hier aufzutreten. Zum Beispiel auch ein Scott D'Amour von Impact hat ja bereits gesagt, dass die Türen für Samoa Joe bei Impact jederzeit offen sind und Mickie James zum Beispiel könnte man bei NWA könnte man sich die vorstellen. Samoa Joe hat auch noch gute Kontakte zu Ring of Honor, logischerweise. Ich glaube, das ist auch für ihn so ein Herzensding irgendwo. Und Kalisto ist auch jemand, der kann zu AAA gehen beispielsweise oder könnte ich mir sogar bei AEW oder sonst irgendwas vorstellen. Also auch jemand, den man da sehen könnte. Chelsea Green sehe ich bei Impact, weil da ja ihr Freund Matt Cardona, also Zack Ryder, unterwegs ist. Mojo Rawley, der hängt einfach hier auf dem Gästebett von Gronk ab die ganze Zeit. Muss man sich keine Sorgen machen, glaube ich.
Ja, also es, ja, mal gucken. Also wie gesagt, es sind jetzt viele irgendwie dabei, wo man sagt, okay, kann man nachvollziehen. Wo ich mich jetzt am meisten frage, wo er hingeht, ist Samoa Joe. Peyton Royce könnte ich mir auch hier gerade durch Sean Spears bei AEW vorstellen.
Ja, genau. Und Bo Dallas, da hieß es ja auch schon in der jüngeren Vergangenheit, dass er sich auf ein Leben nach dem Wrestling einstellt und da quasi schon sein privates Business ankurbelt. Also
Hat er nicht irgendwie so eine Real-Estate-Firma gegründet oder sowas?
Ja, ja, genau.
Ja.
Also ich glaube, da muss man sich jetzt nicht die allergrößten Sorgen machen. Es ist trotzdem überraschend gekommen. Ich weiß, dass sich sehr viele Leute darüber geärgert haben, dass Samoa Joe jetzt gehen musste, weil natürlich aus dem hätte man viel, viel mehr machen können. Also es ist einfach so und es passiert aber. Und zugleich kann ich jetzt, wenn es diese gesundheitlichen Geschichten sind, kann ich dann auch WWE so ein bisschen verstehen und ich kann auch Samoa Joe verstehen, dass er dann vielleicht sagt, so nee, dann vielleicht nicht.
Ne? Dann gehe ich halt. Tschüss.
Genau. Warum denn nicht? Und dann geht, wenn zwei Parteien unterschiedlicher Meinung sind und man nicht zusammenkommt, dann muss man eben getrennte Wege gehen. Und dass dann natürlich alles in so einem Rutsch ist und auch, dass man das bei WWE dann in so einer Art Social-Media-Welle dann irgendwo präsentiert und so peu à peu das macht, ist es ein bisschen geschmackslos, muss man auch hier an der Stelle mal hervorheben. Aber es ist, wie es ist keine Überraschung und ich glaube, es wird auch nicht die letzte Entlassungswelle sein, die wir bei WWE gesehen haben. So, Kai, kommen wir zu SmackDown.
Yes. Und so. SmackDown darf natürlich nur mit einer Person anfangen, oder?
Natürlich, mit Jey Uso. Genau.
Ja, oder mit unserem Lieblings-Tribal, mit unserem Lieblings-Tribal-Chief, mit unserer tollen, mit unserer heiligen Dreifaltigkeit von SmackDown, die SmackDown 3, wie man sie auch nennt, die Tres Amigos, die Three-Man-Band, und zwar mit Roman Reigns, Paul Heyman und Jey Uso. Also wir haben ja schon gesagt, Pat McAfee sitzt am Kommentar. Schön für ihn. Ich mag diese Eröffnung von Roman Reigns. Ich weiß, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Oder auch meintest, ja, irgendwie ist es auch jede Woche das Gleiche, weil es halt irgendwie immer eine Roman Reigns-Eröffnung ist. Aber auch hier jetzt gerade natürlich mit der Sache von WrestleMania. So, der Mann hat Edge und Daniel Bryan besiegt, indem er sie aufeinander gestapelt und gepinnt hat. So, der darf jetzt auch mal SmackDown eröffnen. Da kann ich auf jeden Fall mit leben. Machte auch wieder das, was er gesagt hat, wo er dann auch meinte, hier, ich habe alle besiegt, ich habe Hall of Famer besiegt, alle immer dann gepinnt, 1, 2, 3, so, was soll noch kommen? Wer ist der Nächste für mich? So, es gibt ja quasi keiner sollte gegen mich antreten, weil es ist ja auch peinlich, also, wenn mir das passiert wäre, was jetzt hier Edge und Daniel Bryan passiert wäre, Mann, ich würde mich hier gar nicht mehr blicken lassen. Und dann kam es ja schon so ein kleiner Moment fürs Herz auch, oder? Als dann Cesaro rauskam.
Es war ja sinngemäß auch so, niemand ist hier, will seinen Ruf gegen mich aufs Spiel setzen. Also niemand möchte hier gegen mich antreten, weil euch wird genau dasselbe passieren wie Edge und Daniel Bryan, die übrigens auch nicht zu sehen gewesen sind. Ne? Also die hat man ja auch das hier verkaufen lassen und die waren auch nicht bei der Show zugegen. Und du hast gesagt, dann gab es was fürs Herz, weil dann ertönte plötzlich, kurz bevor hier die Bagage um Reigns gehen wollte, ertönte dann die Musik von Cesaro und es gab ja dann auch erstmal einen kleinen erstaunten Blick von Roman Reigns und dann gab es ja im Ring einen Stare-Down und das war schon ein bisschen cool und
ich wusste gar nicht, dass Cesaro größer ist als Roman Reigns.
Der ist riesig. Das glaubt man gar nicht, wenn man den so im Fernsehen sieht, weil der einfach so, der ist ja schlank gebaut einfach. Aber der ist halt wirklich groß. Also, wenn man den so in Person sieht, also, das ist er nun mal. Hat dann ja auch so ein bisschen auf den Belt geschielt und wollte ja dann auch was sagen und sich das Mikrofon geben lassen. Und dann gehen die bösen Buben einfach und lassen ihn im Ring stehen. Ich frag dich jetzt mal, wie fandest du hier die Mimik und das Acting von Cesaro? Weil ich fand's nicht ideal, sagen wir's mal so.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube aber auch, Cesaro ist halt noch, also ist jetzt auch nicht so in diesem Main-Event-Ding drin, weißt du? Also der hatte jetzt auch noch nicht diese, ich halte jetzt alleine 15-Minuten-Promos oder dieses Mega-Spotlight hatte jetzt, also, ne, also jetzt nicht, wie es eben da ist, wenn du in der Main-Event-Fehl gegen Roman Reigns stehst. Mhm. Das ist es einfach. Und auch da mit diesem, ja, ich freue mich und ich lächle auch so ein bisschen und dann gucke ich auf ein Bild. Auch das auf den Bild gucken fand ich übrigens cool. ja, also, ey, ich sag, wie es ist. Ist es perfekt? Nee. Ist es charmant? Ja.
Ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Weil mir hat es ja auch so ein bisschen an Ernsthaftigkeit gefehlt, tatsächlich. Also der Blick auf den Belt, der war nicht bei dir. Dazwischen war es ein bisschen zu viel Gegrinse und auch dieser Blick, als er dann festgestellt hat, dass die drei hier den Ring verlassen haben und schon oben auf der Rampe sind, während er erst das Mikro in der Hand hat. Dieses Sinken lassen des Kopfes irgendwie ist natürlich irgendwo ein bisschen souverän, aber auch irgendwie so ein bisschen kindlich und verspielt. Und das hat mich hier ein bisschen gestört. Und dann, das sehen wir dann auch im späteren Verlauf noch, dass er dann ja Backstage ist und dann eben mit Adam Pearce und Sonya Deville da steht. Und er sagt ja dann so, er will ein Match gegen Roman Reigns tonight. Und dann hat er eben auch dieses böse Wort gesagt. Und habt ihr gesehen, was Roman Reigns mir da gerade angetan hat? Dieser Son of a Bitch. Und dieses Son of a Bitch klang so, als würde Cesaro das nie im Leben persönlich in den Mund nehmen. Und das hat mich hier so ein bisschen rausgebracht. Und ja, Sonya sagt dann eben, ja, nee, wir werden uns drum kümmern und wir werden mal sehen, was wir da machen können. Also das war dann die Auflösung hier der ganzen Geschichte. Und im Gegensatz zu Raw haben wir hier eine klare Linie in der Show, nämlich diese Geschichte um Cesaro und den Head of the Table und darum, ob er jetzt hier eben sein Match noch am Abend bekommen wird. Nicht unbedingt auch gerade in der Auflösung die originellste Geschichte, die wir jemals gehabt hätten, weil auch die hatten wir schon diverse Male, aber ja, nicht mit Cesaro.
Ja, eben. So, schick wieder einen Jey Uso vor, ist okay. Ach, keine Ahnung. Ich freue mich da einfach ganz, ganz subjektiv für Cesaro. Weil wir hatten es ja schon gesagt, ach komm, vielleicht kriegt er irgendwie seinen Spot vor Mania, so als Lückenfüller irgendwie. Und jetzt kriegt er hier seinen Spot höchstwahrscheinlich. Nach Mania wird sich zeigen. Wir kommen ja noch später zu Seth Rollins. Ja. Bin gespannt.
Ja, also ich bin nicht 100% zufrieden damit, sagen wir es einfach mal so. Es war in Ordnung, aber es war eben auch nicht so, dass man da jetzt Hurra schreien würde. Und es ist eben so ein bisschen austauschbar geworden, dieser Aufbau, den man dann hier eben hat. Du hast es ja gerade schon angesprochen, da können wir auch so ein bisschen Zeit raffen hier an der Stelle. Es gab dann im späteren Verlauf noch eine Promo von Paul Heyman, wo es eben darum ging, ob Roman Reigns jetzt diese Herausforderung für den Abend annimmt. Und dann beleidigt Paul Heyman Cesaro erstmal noch mit lang und breit und sehr vielen Worten, die ich jetzt hier nicht wiedergeben kann und möchte, und sagt dann eben im Anschluss, ja, er wird aber heute Abend auf den Main Event treffen und es wird Jey Uso sein. Ha, hat uns wieder alle genatzt, hätte ich nicht erwartet.
Fuchs.
Der alte Fuchs, genau. Ja. Aber es ist schon schön. Ich bin auch gespannt, ob man jetzt hier noch diese einzige Verbindung mit Paul Heyman und Cesaro, ob man die noch irgendwie aufgreift, ob das noch irgendwie ein Thema wird. Weil als langjähriger Fan kann man sich natürlich noch an die Zeiten eines Cesaro als Paul Heyman-Guy erinnern, Kai.
Das stimmt natürlich. Das ist, ja. Vielleicht bringt er wieder Zeb Coulter raus.
oh Mann, bitte nicht. Kommen wir zum ersten Match hier auf der Card, weil, wie gesagt, das war jetzt die große Geschichte dieser SmackDown-Ausgabe. Das erste Match ist dann der Kampf zwischen Otis und Rey Mysterio. Rey Mysterio begleitet von Dominik und Otis begleitet von Chad Gable. Diese beiden Teams, die haben ja schon so eine etwas längere Geschichte hier miteinander laufen. Und die Story hier ist Big Man gegen Little Man. Und am Ende siegt Rey Mysterio mit so einer Art eingesprungenen Crucifix, was ich ganz cool fand. Ansonsten, ja, war halt da. Und jetzt dürfen mal die Guten hier gewinnen.
Genau, auch wieder Crucifix, nennen wir es vielleicht auch Roll-Up, nur in anderer Art und Weise. Ja,
das war schon Crucifix.
Ja, ja, aber also, ne, es war wieder dieser, ach Mann, jetzt wurde ich aber überrascht mit dem Pin, das meine ich damit, weißt du?
Das stimmt, ja.
Es war jetzt nicht so, oh, klar, cleaner Sieg, sondern, ja, du hast verloren, aber hast du wirklich verloren?
Das vor allem, wenn du mal drauf geachtet hast, wie die Schulter von Otis.
Die waren gar nicht, also sein Kopf war auf dem Boden, weißt du? Ja, ist ja auch ein sehr kompakter Mensch, ne? Wenig Hals, da ist nicht so viel Platz für.
Hast du nicht viel Platz für Schultern?
Genau, für Crucifix-Pins. So, das ist, ja, aber auch hier alles, das war sauber. Otis macht sich auch. Ist natürlich nichts Besonderes in diesen 4 Minuten, die sie da kämpfen. Ja, geht halt irgendwie weiter, ne? 50-50 Booking halt. Heute ich, morgen du.
Genau das. Also im Anschluss ging es dann eben weiter mit der angesprochenen Promo hier von Paul Heyman, der dann eben sagt, nee, also es ist dann doch Jey Uso. Und ja, dann haben wir hier die Fortsetzung der Fehde zwischen Sami Zayn und Kevin Owens. die auch weitergeht. Sami Zayn am Mikro sagt hier, ich bin mal wieder betrogen worden und so und ich will noch mal und wer hat noch nicht. Ja, und die Geschichte geht jetzt hier weiter und wir bekommen dann auch tatsächlich das Match, das Rematch Kevin Owens gegen Sami Zayn, aber das läuft auch nicht gerade so, wie sich das Sami Zayn denkt. Kevin Owens versucht immer wieder seinen Finisher durchzubringen und Sami Zayn flüchtet am Ende. Kriegt aber dann trotzdem einen Stunner ab, weil Kevin Owens ihn da zurückholt. Wie immer, gutes Match der beiden, muss man sagen. Für die Kürze der Zeit, die beiden hier gehabt haben, von wieder knapp 10, 19 Minuten irgendwo. Das war schon ein flottes TV-Match mit ein bisschen mehr Geschichte dahinter. Ich bin mal jetzt neugierig darauf, wie man das dann wirklich auch zu einem Punkt bringen wird und ob wir dann auch mal einen, ja, wirklich mal so ein Ausrufezeichen hier innerhalb der Fehde bekommen, Kai.
Ja, also ich hoffe einfach, dass wir noch das Match kriegen, was wir eigentlich haben wollten in der Fehde zwischen den beiden. Ja, aber gut, Logan Paul hat sich hier erstmal rausgenommen, zwar noch Teil in der Promo gewesen, aber ja. Ich hoffe mal, der bleibt jetzt ganz, ganz raus, hatte sein Mania-Moment, super toll, auch da nochmal alles Gute von mir. jetzt hier die beiden wieder, auch kein cleanes Finish, also das wird noch zu irgendeinem Match kommen. Gib mir die beiden am besten mit einer Stipulation, lass die sich zum Beispiel die Dinge aus dem Kopf kloppen und dann bin ich auch zufrieden.
Die haben ja tolle Chemie zusammen. Das hat man ja auch wieder gesehen. Das funktioniert ja im Ring. Das ist cool und da ist Tempo drin und da ist Geschichte drin und da ist Intensität drin. Deswegen, die werden irgendwie jetzt noch eine Stipulation bekommen und dann gehen wir vielleicht auch glücklich hier aus der ganzen Geschichte raus. Andererseits hat Sami Zayn natürlich jetzt auch ziemlich alle Matches bis jetzt verloren, die wir jetzt hier gehabt haben. Aber er kann trotzdem natürlich weiter sagen, dass er hier betrogen worden ist und dass er doch nur das Opfer einer Verschwörung ist. Wird einfach fortgesetzt. Und das ist auch genau das, was ich übrigens der gesamten Woche jetzt hier zum Vorwurf mache, dass eigentlich zu wenig von dem, was bei WrestleMania stattgefunden hat, wirklich eine Bedeutung gehabt hat. Das ist das, was mich am meisten stört.
Ja, stimmt. Aber weißt du, was richtig Bedeutung hatte bei Mania? Das Debüt von ehemals Dabba Kato, der nicht mehr Dabba Kato ist, weil Raw Underground gab es nicht. Nee, der war nämlich schon immer ein Mitglied der Nigerian Elite Guard unter dem Namen Commander Aziz. Und es ist so, wie ich gesagt habe, das ist ein toller Move. Es ist kein Simone Spike, es ist der Nigerian Nail. Klar, wie auch sonst. Ja. Also es ist wieder, jeder, komm, stellen wir noch einen Bodyguard an der Seite. Ich bin absolut gar kein Freund des Acting von, nenne ich ihn jetzt Aziz? Ja, ne, schon, ist ja sein Name.
Von, yes, Sir!
Von Aziz mit diesem Yes, Sir. Und irgendwie gucke ich mal lustig und dann gucke ich wieder böse und dann gucke ich mal irgendwie dumm und dann gucke ich wieder böse. Also das ist alles irgendwie, keine Ahnung. Ja, mach halt, ne?
Ja, das ist es leider wirklich. Du hast Babatunde übrigens vergessen. Auch den haben wir mal beim Greatest Royal Rumble zum Beispiel gesehen.
Stimmt, Babatunde, yo. Das. Jetzt haben wir Scored in Legends.
Der hat auf jeden Fall hier schon einiges mitgemacht. Und ja, Promo ganz, ganz awkward irgendwo. Also auch nicht rund oder sonst irgendwas. Es wurde zumindest ja erklärt, dass Big E heute nicht da wäre und deswegen gibt's keine Titelverteidigung, kein Rematch irgendwo. Das ist vielleicht das Wichtigste. Aber das ist schon, mein Gott, das ist schon ein bisschen hart. Also dieses Repackaging hier, das ist schon hardcore. Ich bin gespannt, ob man irgendwie ein bisschen Bezug zu Raw Underground oder sonst irgendwas nimmt. Aber nee,
gar nicht.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkt man einfach, die Zuschauer haben es eh schon wieder vergessen.
Ist aber auch egal, der war da nie. Das Kommando, nee. Aziz.
Die ganzen Assis, sage ich da nur. Ui, aber das ist auch ein schwerer Happen. Ich finde das mit der Idee, dass man dem Apollo Crews hier einen Bodyguard an die Seite stellt, finde ich gar nicht so doof. Aber natürlich ist es irgendwie blöd, dann jemanden zu nehmen, den wir noch vor wenigen Monaten irgendwo in einer anderen Rolle gesehen haben. Und so zu tun, als wenn es den nie gegeben hätte. Repackaging hat es schon immer gegeben, aber dann macht es vielleicht ein bisschen eleganter. Und das vielleicht ihn dann einfach mal sprechen. So, ihr habt mich früher gekannt als Babatunde, als Dabba Kato. Jetzt bin ich der und der. Und man muss doch nicht diesen Fake-Background irgendwie da mit dieser Nigerian Elite Guard.
Ja, gut, aber Kane hat auch nicht gesagt, Leute, wisst ihr noch, ich war mal Zahnarzt. Also, weißt du. Also.
Moment, Kane ist aber auch mit einer Maske aufgetreten.
Ja, danach. Ich weiß.
Also.
Aber Ken ist auch nicht Beispiel. So groß wie Dabba Kato, also vom Namen her.
Das stimmt. Oh Mann, ey, also ich find's auch, ich find's ganz merkwürdig und awkward. Aber it is how it is. Und das ist eine der Geschichten, die wir jetzt hier haben. An sich, wie gesagt, finde ich das nicht doof, dass man dem Prinzensohn, den Königssohn hier ein Bodyguard an die Seite stellt. Das ist schon in Ordnung. So, was ich dann ganz merkwürdig fand, war dann die Tatsache, dass wir dann im Nachgang ja diese Bianca Belair Championship Celebration bekommen haben und die guten Street Profits hier den Entrance gemacht haben, noch während die armen Menschen dann auch dabei gewesen sind, aufzubauen.
Das ist jetzt ja, auch so aufgefallen. Gas geben da. Wir sind ja, wenn ich fürs Rumstehen bezahlt. Also, das arbeitet ja, man
leistet. Wie fandest du dann die Promo, die wir hier von Bianca gesehen haben?
Es ist schwierig. Also zum einen, ich hasse dieses, ich fange fast an zu heulen. So, ja, ich verstehe, ist ein cooler Moment für dich, alles gut, aber ne, so reiß dich zusammen. Du hast auch da irgendwie eine Rolle zu spielen. Das finde ich nervig, das mag ich nicht. So, ich freue mich, das ist ein schöner Moment, emotional kann ich verstehen, aber dann wein doch einfach Backstage. Ich mochte irgendwie diese Ankündigung von Montez Ford, weil ich finde, du siehst ihm immer an, der ist schon richtig stolz auf seine Frau. Das finde ich super lovely. Also, das finde ich richtig, richtig lieb und das mag ich auch. Und hier bei Bianca Belair dachte ich erst so ganz kurz, geht das jetzt in so eine coolere Bianca Belair-Richtung mit vielleicht NXT-mäßig, so dieses so, ja, und ich war schon immer die Beste und ich habe das auch immer gesagt. Und dann ging es leider in die Richtung, was heißt, hier komm, glaub an dich und du schaffst es. Passt ja auch irgendwie zum Charakter, der so dargestellt werden sollte. Mag natürlich aber trotzdem viel, viel lieber die Heel Bianca Belair. Dachte auch, dass man jetzt hier so eine bisschen roughere Bianca kriegt. Hat man da meiner Meinung nach nicht. Das wird dann wieder sehr, sehr soft hinten raus. Und dann gegen Ende hin war es dann wirklich einfach nur so eine typische Championship Celebration. Mochte aber noch den Satz, wo sie dann zu Montez Ford sagt, so hier, du musst jetzt auch Gold holen, weil bei uns zu Hause wird jetzt noch Gold getragen.
Ja, ich fand diese Moralpredigt ein bisschen schwierig. Kennst du noch diese alten Comics mit Masters of the Universe? Die haben am Ende auch immer mit so einer Moral geendet irgendwo. Und so hat sich das hier für mich angefühlt. Das fand ich irgendwie schwierig. So, ja, ihr habt alle ein Talent und ihr müsst es nur finden und dann mein Gott, also das war mir ein bisschen too much und das war mir auch schon damals bei diesen He-Man-Comic-Serien war mir das ein bisschen zu viel. Ansonsten, ja, es war eben da, aber man hat keinerlei Charakterentwicklung hier bei ihr gesehen, sondern sie hat eben jetzt das Selbstbewusstsein, dass sie sich hier präsentieren kann, das ist fein. Und dann stehen ja auch schon die nächsten Nachfolger bzw. die nächsten Herausforderer stehen ja dann schon hier an. Zum einen gab es ja dann im Anschluss noch ein kurzes Interview mit Sasha Banks und da gab es ja auch das Bild nochmal von der Strieme, die hier der Zopf hinterlassen hat. Und da hat ja auch Bianca Belair im Interview oder beziehungsweise in der Promo drauf angespielt. Schon okay. Und dann verschwindet Sasha erstmal aus dem Bild, bevor sie irgendwas sagen kann. Und wir bekommen im Anschluss aber vor allem Bailey, die sich dann hier in die Reihe stellt und sieht sehr stark danach aus, als wenn wir demnächst Bailey gegen Bianca Belair bekommen. Also sehr viele Bs. Wenn wir jetzt noch die Bellas mit reinschmeißen, dann wird es richtig kompliziert. Genau. Aber ja, Bailey gegen Bianca Belair, ich sehe das so, dass es einfach Bailey, ein großer Name, hat hier den Titel am längsten gehalten. Und ist in meinen Augen ein sinnvoller erster oder eine sinnvolle erste Gegnerin für Bianca Belair, weil die kann die Niederlage verkraften und Bianca kann davon daraus gestärkt hervorgehen, ehe sie dann mit Sasha Banks wieder in eine Fehde reingeht.
Das Blöde ist ja, die beiden haben halt schon gefädet, ne? Gegeneinander. Ja. Das ist also ein bisschen mein Problem dabei. Aber ja, ist okay. Belair wird weiterhin im Face bleiben. Dann kommt die böse Bailey, um noch ein paar Bs reinzubringen. Brillant böse Bailey. Und dann verteidigt Belair den Titel und dann ist gut. Und dann geht's weiter zu Sasha Banks. Nochmal.
SB zumindest. Ja, genau. Also das sieht ja sehr, sehr stark danach aus. Was sagst du eigentlich dazu, dass man hier, kleiner Themensprung, sorry, dass man über die gesamte Show verteilt sehr oft dieses Video vom UFO, von Cesaros Special-Aktion hier so oft gezeigt hat?
Ich glaube, die fanden es einfach cool. Okay. Haben gesagt, Knallzeitlupen rein. Das ist ja auch eine Sache, die Chris immer kritisiert. Immer noch eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Und auch hier haben sie es auch gemacht.
Ja. So ist es. Ansonsten gibt es hier dann Ausblick für Raw, wo es ja dann darum geht, natürlich, was ist im Main Event passiert. Und es gibt Charlotte gegen Asuka und es gibt auch noch Braun Strowman gegen Randy Orton. Mensch, du.
Geil.
Da bin ich so scharf drauf. Ja, und im Anschluss gibt es dann das bereits angedeutete Tag Team Title Match hier um die SmackDown Belts zwischen den Dirty Dogs, Dolph Ziggler und Robert Roode gegen die Street Profits. Ja. War ein solides Tag-Team-Match, so würde ich es einfach mal abtun. Ein solides Tag-Team-Match für eine Weekly und am Ende sind es dann eben doch Ziggler und Roode, die hier verteidigen und dann
überraschend
Pinfall. Ja,
verteidigen.
Und per Pinfall nach dem Zigzag. Ich fand das Match aber in Ordnung. Ich muss eben nur leider sagen, dass ich Ziggler und Roode als Tag-Team unfassbar langweilig finde.
Ich war auch sehr überrascht, dass die Street Profits hier nicht gewonnen haben, wenn ich ehrlich bin. Weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass sie sich jetzt hier die Belts holen, weil Ziggler und Roode sind eh komplett egal. Deswegen habe ich damit nicht wirklich gerechnet, aber gut, was ich einfach nur sagen kann, ey, Montez Ford ist einfach unfassbar talentiert, ne? Also wie der Typ sich bewegen kann, das ist wirklich geisteskrank.
Ja, also gerade wenn dann eben die Street Profits hier am Zug gewesen sind, waren die Aktionen schnell, da war Feuer drin. Grundsätzlich, wie gesagt, es war ein gutes, schnelles Tag-Team-Match mit einer kurzen Isolationsphase dann durch Ziggler und Roode und danach ging es dann eben richtig ab, so wie sich das irgendwie gehört. Und wir haben die ganzen schnellen Aktionen gesehen, von den Flips nach draußen bis hin zu dem Frog Splash und so weiter und so fort. Also das kann man hier absolut so machen. Aber wir haben eine Titelverteidigung, wie du schon gesagt hast. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht noch eine Fortsetzung der ganzen Geschichte bekommen.
Absolut.
Hier gab es dann im Nachgang noch ein Interview mit Cesaro, wo es dann nochmal darum ging, dass ja, Paul Heyman ihm vorgeworfen hätte, er sehe aus wie ein Neandertaler und solche Geschichten. Aber das ist er auch, aber er verdient, das tut er auch, er verdient trotzdem sein Match gegen Roman Reigns und wird deswegen am Abend Jey Uso hier besiegen. Ja, und dann geht's weiter mit dem nächsten Match.
Mit der wirklich wichtigen Fortsetzung.
Ja.
Denn das wollten wir alle nach Mania sehen. Wir haben gesagt, Mann, das war doch so eine geile, knappe Kiste. Natalya und Tamina gegen Baszler und Jax. Die brauchen wir auf jeden Fall mehr. Baszler und Jax sowieso immer geil Sendezeit reinknallen. Und auch hier wieder das allbekannte 50-50-Booking. Ja, Roll-Up. Und och Mann, jetzt bin ich aber auch doch wieder überrascht worden von der Tatsache. Was ich richtig dumm fand, ist, Natalya holt den Sieg. Man sieht schon so von links, wie naja, Jax da in den Ring kommt. Natalya macht aber auch keine Anstalten, sich irgendwie zu bewegen oder sowas, sondern bleibt einfach sitzen, bis sie angegriffen wird. Tamina zeigt einen unfassbar langsamen und schlechten Superkick. Boah, das ist echt anstrengend.
Ja. Da muss man, glaube ich, auch gar nicht mehr viel zu sagen. Das war auch nicht gut. Und das war schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Kommen wir zu den angenehmeren Dingen, nämlich Richtung Main Event hier. Also wir haben dann eben noch mal ein kurzes Interviewsegment mit Roman Reigns, Paul Heyman, Jey Uso, dann im Büro, wie wir schon so oft gehabt haben. Roman Reigns macht das, was Roman Reigns tut. Er starrt nämlich ganz schön böse und Jey Uso ist aggressiv, so wie auch wie sich das gehört. Und ja, wir haben als Main Event Match dann eben Jey Uso gegen Cesaro und ich bin nach wie vor erstaunt darüber, welche Transformation auch Jey Uso durchgemacht hat.
Das ist wirklich krass, ne?
Dass er solche Matches ja auch tragen kann und das sich da so präsentieren kann. Das war ein gutes Match. Das war ein richtig starkes Match der beiden. Und man hat inzwischen auch Jey Uso als Einzelwrestler absolut akzeptiert. Und natürlich hier auch die Geschichte war unter anderem das Bearbeiten des Arms. Die Schulterverletzungsgeschichte von Cesaro ist ja hinlänglich bekannt. Und Jan Cesaro sah hier aber trotzdem stark aus, auch irgendwo. Und hat dann auch ein kleines Tribute irgendwo an Brody Lee gezeigt mit dieser Spinning Clothesline, was ich dann auch sehr mochte, um mal hier deinen Catchphrase zu verwenden. Und am Ende gab's dann den Cesaro Swing und dann griff ein alter Bekannter ein, Kai. Also erstmal, was sagst du zum Match und was sagst du dann zum Finish hier?
Muss einmal überlegen, schlimmer vor, man hätte dir jetzt 2019 gesagt, ach übrigens, 2021, Main Event von SmackDown ist Jey Uso gegen Cesaro in einem Singles Match. Und das ist gut. Und das hat auch seine Berechtigung, da zu sein. Also, das hätte ich damals nicht geglaubt. Nee, aber auch hier, ich finde, beide bringen ihre Aktionen durch. Also auch, ich bin großer Fan der Cesaro Uppercuts natürlich. Auch wieder diesen Corkscrew Uppercut, den da gesprungen ist. Und klar steckt hier auch ein Jey Uso natürlich sehr viel ein. Zeigt aber trotzdem seine Aktion. Ich mag auch gerade seine Schläge. Also, ich finde, der bewegt sich so eigen. So ja. Seine Schläge sehen irgendwie ja, cool aus, würde ich jetzt einfach mal als Adjektiv verwenden. Ich mag seinen Superkick, den er auch dann draußen wieder gezeigt hat. halt all diese Sachen, dann auch noch ein bisschen so eine Arroganz, die er reinbringt, weil er sich ja auch immer noch beweisen möchte vor Roman Reigns, vor dem er ja auch Angst hat, kann man ja wirklich sagen. Also das war ein echt gutes Match, unterhaltsame Minuten und dann natürlich der Eingriff von Seth Rollins, der wieder bei Amazon geshoppt hat, irgendwie uglysuits.com oder sowas, im Amazon-Laden drin gewesen. Diesmal mit, es war Rauch, ne? Rauchmuster.
Ich glaube ja.
Drauf. Greift ein, zeigt wieder diesen Ellbogen im Hinterkopf, der ja auch schon bei Mania so fies aussah, als würde so das Gesicht nach vorne rausfliegen. Ja, und sagt dann letztendlich, ja, es ist erst vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist.
Ja, und das ist hier ein DQ-Sieg, muss man
genau
sagen. Ja,
genau, also durch den Ellbogen im DQ-Sieg. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt gibt es da ein Number One Contender Match zwischen Cesaro und Rollins oder also warum sollte es das geben in erster Linie, weil Rollins hat ja verloren, sagt jetzt zwar auch hier so, ja, du hast nur Glück gehabt, das war halt ein Sieg, so, du kannst trotzdem nix. Gibt es ein Triple Threat Match, ist eigentlich auch keine Berechtigung für da, wenn ich ehrlich bin. Bin mal gespannt, wie sie jetzt noch einen Rollins da drin verwurschteln in der Fehde.
Ja, und du hast ja auch noch Edge und Daniel Bryan. Auch die darfst du nicht vergessen, weil ich finde, die haben ja auch irgendwo noch so einen kleinen Anspruch, gerade nach den vielen gerade Eingriffen. Edge. Ja, eben. Gerade insgesamt. Also da, die werden sich auch noch zeigen. Also ich könnte mir da sogar vorstellen, dass vielleicht bekommen wir einen Fatal Four-Way zwischen Cesaro, Seth Rollins, Edge und Daniel Bryan und der Sieger trifft dann auf Roman Reigns, vielleicht am selben Abend noch, also sprich, das Ding ist im Opener und dann im Main Event hast du Roman Reigns gegen den Sieger als eine Variante, die man sich hier irgendwo vorstellen könnte. Bin gespannt. Also das hat man hier jetzt, finde ich, ganz gut gemacht, dass man quasi ja vier Leute, beziehungsweise wenn du noch Roman und Jay mit dazu nimmst, sogar sechs Leute, irgendwie in so zwei, fast schon drei Fäden irgendwie so zusammen reingesteckt hast und alle haben irgendwie miteinander was zu tun. Das mag ich ganz gern. Und deswegen hat es auch hier für mich die Show getragen. Also für mich war SmackDown einmal mehr die bedeutend bessere Show als Raw. Die war nicht so gut wie andere SmackDown-Episoden, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, aber hier war eine Geschichte drin. Man hatte auch ansehnliches Wrestling dazwischen. Das Tag-Team-Match war in Ordnung. Wir haben gesehen, wie es mit Sami Zayn und Kevin Owens weitergeht. Wir haben Bianca Belair noch mal gesehen, auch wenn das nicht ideal gewesen ist. Aber das war schon insgesamt eine solide Ausgabe, auch wenn da nicht unbedingt SmackDown After Mania drauf stand. Aber so als klassische Weekly, würde ich sagen, war das schon in Ordnung. Wie siehst du das, Kai?
Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also auch besser als Raw, definitiv besser als Raw. Auch wenn wir halt jetzt irgendwie so die Q-Finishes oder Countout-Finishes hatten, hatte ich hier mit bedeutend mehr Spaß. Und um das Rating jetzt einfach vorzugreifen, ich würde da ganz klar eine 5 von 10 geben.
Ja, das wäre auch genau das gewesen, was ich hier gegeben hätte. Das war eine solide Ausgabe von SmackDown, mehr nicht. Und jetzt muss ich dich aber trotzdem natürlich hier fragen. Es ist die Woche nach WrestleMania. Und wie gehst du jetzt nach dieser Woche raus? Weil ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, also die WrestleMania-Euphorie und diese Freude irgendwie an dem Produkt, die ist ja schon so ein bisschen wieder gedämpft worden.
Ja, absolut. Also das ist halt krass, gerade weil ich auf so einem richtigen Höhenflug war durch WrestleMania. Das hat jetzt einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Und man ist jetzt wieder so in der Realität angekommen.
Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich fand es auch wirklich ungewohnt, mich dann wieder auf den Thunderdome einzustellen und wieder auf Reaktionen aus der Dose irgendwo. Das war ganz merkwürdig. Da fehlte dann wieder jegliche Emotionalität und tatsächlich war es dann eher so, ja, es ist alles, es wird eben anders präsentiert und das hat eben dann hier auch ein bisschen gefehlt und insgesamt Raw fand ich absolut schlecht. Muss ich ganz klar hier irgendwo sagen. Also da war nicht viel, was einen da hinterm Ofen hervorgeholt hat. Nee. SmackDown war okay, aber auch nicht mehr. Und jetzt können wir abwarten, was in Richtung WrestleMania Backlash passieren wird. Und ich glaube, damit sind wir durch, Kai, oder?
Damit haben wir's.
Haben wir's. War ein bisschen längere Ausgabe, diesmal von Raw Cross SmackDown.
Und sehr negativ. Also sehr, sehr zynisch, könnte man schon fast sagen.
Ja, es fehlte eben alles, was, wie ich finde, die Shows nach WrestleMania ausgemacht hat. Also es gab keine großen Überraschungen. Man könnte jetzt sagen, ja, man will vielleicht keine Überraschungen für ohne Zuschauer irgendwo hier verschwenden, aber bisschen mehr, dann vielleicht große Storylines, große Knalleffekte und irgendwas, was interessiert. Irgendwas?
Ja, wirklich irgendwas, aber es war alles sehr Business as usual.
Ja, genau das. Und ja, dann sind wir hier an der Stelle durch. Und hier geht's weiter im Programm mit einer Spezialausgabe unseres Formats No Holds Barred, weil wir haben ja ein neues Teammitglied, Melanie Gray, ehemalige WXW Women's Championess, Wrestlerin und jetzt inzwischen auch Expertin hier bei uns bei Headlock. Und wir möchten, dass ihr die Melanie ein bisschen besser kennenlernt. Deswegen schickt uns gerne Fragen an AskMella, beziehungsweise an fragen@headlock.de, geht auf unseren Discord beispielsweise, benutzt da den Hashtag AskMella und schickt uns da die Fragen ein und wir werden die dann im Podcast beantworten. Und ja, das ist jetzt so unsere Art, dass ihr die Melanie ein bisschen besser kennenlernt und der Podcast erscheint schon kommenden Mittwoch oder am Donnerstag. Also da werden wir dann sehr pünktlich eure Fragen auch beantworten. Also haut rein, wir nehmen den Podcast bereits am Montag auf, also gebt Gas. Und ich sage, Dankeschön, Kai, dass du dir hier den Samstag mit mir um die Ohren geschlagen hast und dafür, dass du und die anderen hier die, wie sagt man, die Latte hochgehalten habt? Nein, die,
Das klingt sehr komisch.
Ich weiß, wie sagt man das denn?
Was, weiß ich nicht.
Die Flagge hochgehalten habt, was auch immer.
Die Flagge, auf jeden Fall nicht die Latte.
Für die letzten Wochen und an euch da draußen natürlich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.